gut. Amen. So lasst uns singen und Gott loben und preisen. Wir stehen auf und preisen den Herrn. Danke dir für deine Gegenwart. Halleluja. An jedem Ort, zu jeder Zeit, in jeder Situation. Wir können immer mit dir rechnen. Danke, Jesus. Halleluja, halleluja. Immer. Wir möchten uns Zeit nehmen für Gottes Wort. Gott ist ein guter Gott. Halleluja. Ich preise ihn. Heute Abend oder heute Nachmittag ist mein Thema: Was muss ich tun, um erlöst zu werden? Was muss ich tun, um die volle Erlösung zu bekommen? Und das Thema ist mein Anteil oder dein Anteil oder unser Anteil an der Erlösung. Was ist unser Anteil an der Erlösung? Ich muss zuerst mal zum Heiland kommen, das ist zuerst mal eins. Also der Herr trägt uns nichts nach, er sucht uns zwar, er klopft bei uns an, aber wir müssen unser Herzen, unsere Türen, unser Leben ihm öffnen. Mein Anteil oder dein Anteil an der Erlösung. Zuerst einmal, ich lade ganz herzlich ein für Freitag, wie Gott deine Gebete erhört. Wir werden über das Gebet sprechen und auch füreinander beten. Dann am Samstag wird das Thema sein, wie erreichen wir Gott? Wo wohnt Gott überhaupt? Die Adresse. Kann mir jemand sagen? Im Himmel natürlich, aber das ist sehr weit weg. Einige Lichtjahre, einige Milliarden von Lichtjahren vielleicht entfernt. So, okay, wie erreichen wir Gott? Wie komme ich zu Gott hin? Und ich möchte dir vorneweg sagen, Gott ist näher als die Luft, die du atmest. So, wie erreiche ich aber die Luft, die mir näher ist, als die ich atme? Sonntag haben wir dann das Thema, was zum Glücklichsein dazugehört. Was brauche ich, um glücklich zu sein? Was benötige ich? Brauche ich viel Geld? Brauche ich viele Leute um mich herum? Was brauche ich, um glücklich zu sein? Und am nächsten Mittwoch, so Gott will und wir leben, wie man Abstand von seinen Problemen gewinnt. Also alles seelsorgerliche Themen. Wenn du Probleme hast, schreib dir diese Fragen auf. Und ich bin überzeugt, der liebe Gott liest deine Fragen, dein Zettel, dein Schmierzettel, und er wird dir beantworten. Also ich stelle eines fest, du hast Fragen und Gott will diese Fragen beantworten. Noch ehe sie rufen, will ich antworten, steht es in der Bibel. Also bevor du einen Seelsorger aufsuchst, sag dem Seelsorger im Himmel, sag dem Heiligen Geist, was dein Problem ist. Und er wird dir öffentlich vergelten. Dann erzählt der Pastor, erzählt jemand, gibt jemand ein Zeugnis oder in einem Lied oder wie auch immer, kommt die Antwort, die du so für dein Leben brauchst. Dein Anteil an der Erlösung. Zuerst einmal, Gott kündigt alles vorher an. Du musst nur auf ihn achten und hören. Also das ist dein Anteil. Höre Israel. So beginnen die 10 Gebote auch. Höre Israel. Also ich muss offen sein für Gott. Das ist mein Anteil. Suchet mich, so werdet ihr leben. Also es sind schon viele Dinge. Also viele Menschen sagen, also alles macht der Herr. Vergiss diesen Quatsch. Der Herr macht nichts. Ich möchte fast sagen, 95% musst du tun. Und dann das Übrige, was du nicht tun kannst, wird der Herr machen. Aber ich möchte zuerst einmal ein paar heilige Kühe schlachten heute und einfach sagen, es gibt viel mehr, was du tun musst, als das, was Gott tun sollte. Gott hat schon alles getan, das ist alles bereit. Du musst kommen und dich bedienen, holen, nehmen. Du musst dem Geist Gottes gehorchen. Was er euch sagt, das tut. Also du musst der Leitung des Heiligen Geistes folgen. Viele machen sich die Erlösung, ihre Erlösung zu leicht. Die sagen, ja, wir sind nicht mehr unter Gesetz, sondern unter der Gnade. Aber die Gnade hat auch seinen Preis. Es gibt keine billige Gnade. Also täusch dich nicht, mach dir nichts vor. Gnade ist zwar umsonst. Die Liebe Gottes ist umsonst, aber das hat dem allmächtigen Gott unheimlich viel gekostet, seinen Sohn, das Liebste, das Beste. Also die Gnade ist nicht umsonst, wie wir denken, das hat Gott sehr viel gekostet und du musst auch deinen Teil beitragen. Es gibt also keine billige Gnade, die Gnade hat seinen Preis, Gottes Erbarmen, es ist zwar umsonst, es ist alles bezahlt, aber du musst kommen und dein Ticket vorzeigen. Es ist Vollpension. Aber du musst dich darauf berufen, du musst sagen, also es ist schon alles bezahlt, alles erledigt. Du musst also den Portier aufmerksam machen, also ich habe Zutritt. Du musst also bekennen, öffentlich bekennen, wer mich bekennt vor den Menschen, den will ich auch bekennen vor meinem himmlischen Vater. Also so billig, wie du manchmal denkst, diese billige Gnade, kriegst du nichts. Und auch noch Rabatt noch da drauf womöglich oder sonst wie. Gnade stellt auch seine oder ihre Forderungen und Bedingungen. Es ist erstaunlich, hinter jeder Verheißung, und ein Amerikaner hat einmal sich die Mühe gemacht, hat mal nachgerechnet, wie viele Verheißungen es in der Bibel gibt, er kam auf 13.000 Verheißungen.
Schon allein über 300 Mal heißt es, fürchte dich nicht. Also für jeden Tag eine Verheißung, fürchte dich nicht. Aber hinter jeder Verheißung, entweder davor oder danach, ist eine Bedingung. Wenn du tust, dann das und das. Gott stellt also auch Bedingungen, ich will dir gnädig sein, aber du musst zu mir herkommen. Kommt her zu mir alle, die mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Wenn du nicht zum Heiland kommst, kann nichts passieren. Wenn jemand krank ist, die Gnade der Heilung ist da, aber du musst die Älteste rufen. Also die Heilung ist da, aber du musst es in Anspruch nehmen, dass man dich mit Öl salbt und. Gott gab dir die Vergebung der Sünden, die ist umsonst, aber so umsonst ist es auch wieder nicht. Du bist vielleicht froh und sagst, also ich bin unter der Gnade, mir ist alles vergeben, aber deine Vergebung funktioniert erst, wenn du den anderen vergibst. Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Wenn du nicht vergibst, wird dir auch nicht vergeben. Also die Gnade ist da, es stimmt. Du musst das Gefängnis verlassen, du bist erlöst, aber aus dem Gefängnis hole ich der Herr nicht raus. Der Starke ist gebunden, du musst jetzt aufstehen und die Dinge in deinem Leben ordnen, die geordnet werden müssen. Du musst anfangen, eine Freiheit zu leben. Du musst anfangen, dich zu entwickeln, so wie Gott es haben möchte. Gott redet, aber wir müssen hören. Mein Anteil an der Erlösung. Gott sagt, was wir tun müssen, aber er macht es nicht für uns. Es wäre so schön, wenn dann Erzengel Gabriel, Michael, Raphael oder wie diese Erzengel auch alle heißen mögen, dass sie plötzlich kommen und mir dienen und meine Arbeit erledigen. Nein, ich muss die Drecksarbeit selbst machen. Die Drecksarbeit muss ich selbst machen. Gott gibt, annehmen und nehmen muss ich selber. Verbuchen muss ich selbst. Gott sagt, aber ich muss glauben und vertrauen, dass es wahr ist, was er sagt. Gott befiehlt, er sagt, geh hin in alle Welt und predige das Evangelium und jetzt liegt es an mir, ein Ticket zu kaufen und nach Afrika zu fliegen oder Schiff zu nehmen und was weiß ich, irgendwo hinzufahren, da wo Gott mich haben möchte. Wir müssen also Täter des Wortes werden und das ist unser Anteil. Ich muss mich aufmachen und was nützt deine ganze Erkenntnis, was nützt dir dein ganzes Wissen über Gott und die Welt und den Teufel, wenn du es nicht tust? Der verlorene Sohn merkt, hier bin ich am falschen Platz. Und dann sagt er, ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen. Der würde heute noch sitzen, wenn er nicht aufgebrochen wäre und sich nicht aufgemacht hätte zu seinem Vater. Also wir müssen unser Teil tun. Das, was wir erkennen, was richtig ist. Wir müssen umkehren. Und die Bibel spricht immer wieder, tut Buße. Ich meine, ich muss nicht mehr büßen. Wir sind unter der Gnade. Aber ich muss meine Richtung ändern. Meine Lebensrichtung, meine Einstellung. Das ist meine Sache. Kehrt um. Gott gibt uns die Kraft, aber wir müssen die Kraft gebrauchen. Wir brauchen dazu ein Instrument, müssen ein Kanal für die Kraft Gottes werden und wir müssen die Kraft Gottes weiterleiten, so die Vergebung weitergeben, die Liebe weitergeben, die Freude weitergeben. Wir sind es diejenigen, die in Bewegung bringen die Sache Gottes. Gott lässt wachsen, aber ernten musst du. Gott lässt alles geschehen, er ist ja alles verursacht, aber letztendlich, wir sind es, die dann kanalisieren die Sachen und die Sachen in Ordnung bringen. Gott öffnet die Tür, aber hindurchgehen muss ich selber. Also ich möchte dir einfach den Weg hier heute Nachmittag zeigen, mein Anteil an der Erlösung, dir bleibt nichts erspart. Gott gibt alles, aber du musst ein Täter des Wortes werden. Du musst durch diese offene Tür hindurchgehen. Ich habe eine offene Tür dir gegeben, heißt es einmal in der Offenbarung und so weiter. Nütze die Gelegenheiten. Gott hat dir sein Wort gegeben, halt dich an sein Wort. Gott gibt uns seine Weisheit und seine Wahrheit. Verstehen, begreifen und verarbeiten und gehorchen, das muss ich. Viele Menschen sind ignorant und sagen, das macht alles schon der Herr, das macht alles schon der Herr. Ich möchte dich erlösen von diesem Aberglauben. Das ist genauso wie, wenn du da oben was reinsteckst und dann unten bei einem Automaten was rausholst. Nein, das macht nicht alles der Herr. Du musst schon deinen Weg gehen und kämpfen, den guten Kampf des Glaubens. Gott gibt dir das Geschenk, Heil und Erlösung, Heilung, Befreiung, Freude, aber das Geschenk musst du auspacken. Und nicht nur bewundern und bestaunen und sagen, guck mal, das hat alles mit der Heiland gegeben. Die Medizin, Gott gibt dir die Medizin, du musst die Medizin einnehmen und zwar 10 Tage womöglich. Und dann nach 10 Tagen siehst du vielleicht auch nicht, Resultate. Also mein Teil an der Erlösung. Und ich werde die nächsten Tage, Freitag und Samstag noch zeigen, dass wir müssen auch manchmal lernen zu warten, bis die Resultate kommen. Und wir müssen einige Bedingungen erfüllen, dass die Resultate kommen. Wir werden heute schon einen Teil davon sehen. Gott gibt uns sein Wort, die Offenbarung, die Bibel. Lesen muss ich sie. Verstehen muss ich sie. Selbst. Gott wird nicht da irgendwie mir das alles erklären. Wir müssen suchen und forschen. und fragen und hinterfragen, was sagt es eigentlich, was will es mir sagen? Also Gott gibt sein Wort, das ist ein gedrucktes Wort seit 2000 Jahren hier bei uns. Und jetzt musst du anfangen zu forschen, zu fragen, zu graben. Und je mehr du gräbst, desto mehr wirst du finden. Für Faule hat Gott nichts übrig und gibt keine Verheißung. Also der Faule wird von Gott nichts bekommen. Den Faulen schickt er zur Ameise und sagt, geh hin, du Faule, und lern bei der Ameise. Oder bei den anderen Tieren. Die meisten möchten alles haben, aber sie wollen nichts tun müssen dafür. Die denken, wir sind im Schlaraffenland. Gnade. Gnade ist nicht umsonst. Gnade ist nicht umsonst. Es muss ausgepackt werden, es muss angenommen werden, es muss ausgelebt werden, es muss praktisch angewandt werden. Also der Herr hat mir gesagt, und jetzt, wie verwende ich das, wie setze ich das um? Und das ist mein großes Problem als Kind Gottes. Ich muss also jetzt rabbinisch denken, wie verwende ich das praktisch? Gott hat das Wort gegeben, und was meint es jetzt? Was sagt es jetzt mir, was bedeutet es mir? Wie verwirkliche ich das? Das sollten meine Fragen sein. Errettet, begnadigt bin ich in 5 Sekunden. Ich komme zum Heiland und sage, lieber Jesus, vergib mir meine Sünden und ich bin erlöst. Bin Kind Gottes, da gibt es kein Wenn und kein Aber. Ich habe die Gnade erlebt. Aber jetzt, um die Gnade auszuleben, brauche ich 50 Jahre. Oder 60 Jahre oder 100 Jahre. Ein ganzes Leben. Gutes und Barmherzigkeit wird folgen mein ganzes Leben. Ich entdecke Gott jeden Tag ganz neu. Ich habe Gnade erlebt, meine Schuld ist vergeben, Rechnungen sind alle bezahlt, aber jetzt muss ich aufpassen, dass ich keine neuen Schulden mache. Dass ich nicht neu sündige, dass ich jetzt nicht neu in die Irre gehe. Also ich bin auf dem rechten Weg gestellt, jetzt muss ich gucken, dass ich auf dem Kurs bleibe. Das ist meine Sache, dass ich die Richtung einhalte, die Gott meinem Leben gegeben hat. In Johannes 15, Vers 5 bis 8, da erzählt Jesus vom Weinstock und erzählt, sagt, ich bin der Weinstock ist und ihr seid die Reben. Und dann sagt er weiter, wenn ihr in mir bleibt, also das ist meine Sache jetzt, meine Verantwortung, meine Aufgabe, in Christus zu bleiben. Wer in mir bleibt, bringt viel Frucht. Das Bleiben, nicht wieder abhauen und nicht wieder untertauchen und nicht wieder eigene Wege gehen, wer in mir bleibt. Du bist schnell adoptiert, Kind Gottes, aber jetzt musst du dich auch als Kind Gottes entwickeln. Mein Teil an der Erlösung. Dazu brauchst du ein ganzes Leben, jetzt Kind Gottes zu werden. Kind Gottes bist du schnell, adoptiert, eingetragen, verheiratet bist du ganz schnell. Du gehst zum Standesamt und sagst, möchten Sie, möchtest du? Und dann sagst du, ja, und ja. Und dann bist du schon erledigt. Und es bist festgenagelt für den Rest deines Lebens. Ja, und du bist festgenagt. Und jetzt, ja, und manche Leute denken, das ist der Hafen. Nein, das ist nicht der Hafen der Ehe, sondern da wirst du in den Ozean des Lebens hinausgeschickt. Und jetzt kämpf gegen die Stürme. Und jetzt bewältige das Leben. Du bist mit 2 Worten verheiratet. 2-mal ja, 1-mal sie, 1-mal er. Und der Fall ist erledigt. Aber jetzt wird's ernst. Ist es nicht so? Oh, wem sagst du das? Wem sagst du das so? Und jetzt kommen die Kämpfe und jetzt kommen die Anpassungsschwierigkeiten, Gott und ich, wir sind wie Partner und jetzt muss ich ihn verstehen, er ist mir so kompliziert, so schwierig, so unumgänglich und ich bin ihm auch so schwierig und so unumgänglich und jetzt gibt es Reibungen zwischen dir und Gott und da gibt es Fragen und man diskutiert und so weiter und fragt, was ist dein Teil jetzt? Natürlich ist das einfach, jetzt schmeiß wieder hin und sag deinem Gott ab. Kündige, lass dich scheiden. Und die meisten Leute, die zerbrechen ihr Leben, brechen ihr Leben ab, anstatt dass sie ihr Leben erfolgreich meistern. Du musst sorgen für die ständige, kontinuierliche Verbindung zu Gott. Bleibet in mir und ihr werdet viel Frucht bringen. Jesus lehrt also immer wieder, bleiben, bleiben, bleiben und bleiben. Aber das ist nicht Sache Gottes. Gott ist treu. Gott hat sein Wort gegeben und er sagt, ich bleibe bei dir. Und ich gehe von dir nicht weg und ich werde dich nicht verlassen. Ich werde dich ständig unter meinen Augen halten. Aber du bist verantwortlich, dass du auch bei mir bleibst. Er wird dich nicht zwingen und dich vergewaltigen. Bleib bei mir. Er wird alles tun, dass du gerne bei ihm bleibst. Aber es ist deine Sache, bei ihm zu bleiben. Gott hat dir alles vergeben. Und das ist auch eine ganz schlimme Sache bei vielen Christen, denn viele Christen, die werden erleben die Gnade, sind in 5 Minuten gerettet, haben Sündenvergebung, sind happy. Und jetzt kommt der Heiland und sagt, und jetzt vergib der Frau Nachbarin dort drüben um die Ecke und jetzt vergib den Kollegen dort, der dich gemobbt hat und jetzt vergib dem Arzt, der dich da falsch behandelt hat und jetzt vergib dem, der dich über den Tisch gezogen hat. Und jetzt kommen Probleme. Und wenn du nicht vergibst, kommst du in die Folterkammer. Und so viele Christen sind nach ihrer Bekehrung statt in der Gnade in der Folterkammer. Und die werden geknebelt von den Folterknechten. Und so weiter, weil wir so kleinkariert sind. Uns wurde so viel vergeben, aber wir sind manchmal mit so Lappalien nicht bereit zu vergeben oder über Lappalien hinwegzugehen oder gelassen zu sein, zu schlucken und ach Herr, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Du wirst alles haben, aber du bist vielleicht nicht bereit, dein alles auch zu geben. Also Gott gibt dir alles, aber wie sieht es mit dir, mit mir aus? Vergib uns unsere Schuld. Anderen zu vergeben, das ist dein Anteil an der Erlösung. Anderen zu vergeben. Und da ist eine ganze Menge, denen du vergeben solltest. Überleg einmal, mach vielleicht mal eine Liste, bevor du überhaupt weiter betest. Herr, zeig mir, was soll ich tun? Herr, wem soll ich allen vergeben? Wer ist an mir schuldig geworden? Nicht an wem du schuldig geworden bist, das hat dir der Herr vergeben. Aber wer an dir schuldig geworden ist, vergib uns unsere Schuld, wie wir unseren Schuldigern vergeben. Und du wirst verblüfft sein, du musst neben Gott spielen. Und so wie Gott dir vergeben hat, musst du sagen, ich vergebe der Frau Müller, ich vergebe der Frau Meier, ich vergebe den Herrn Huber, ich vergebe den. Da siehst du, was für eine Arbeit Gott mit dir hatte. Und jetzt hast du deine Arbeit, dein Teil an der Erlösung. Du hast die Gnade erlebt, umsonst. Und jetzt musst du auch den anderen umsonst vergeben. Nicht das Erwarten, dass sie kommen und dich groß entschuldigen oder die Rechnung bezahlen. Nein, schenk ihnen die Rechnung. Lass ihnen die Schuld. Erlasse anderen ihre Schulden, wie du von Gott deine Schuld erlassen bekommen hast. Wenn du das mal gelernt hast, hast du schon 80% deiner Erlösung begriffen. Denen die Schuld zu erlassen, die dich nicht richtig erzogen haben, die dich missbraucht haben, die dich vergewaltigt haben, die dich bedrückt haben, die dich geknebelt haben, denen mal zu vergeben, die irgendwo Böses dir angetan haben, das, was du getan hast, das ist bei der Gnade vergeben worden. Aber jetzt bist du an der Reihe. Dein Anteil an der Erlösung. Willst du noch weiterhören, was du alles tun möchtest und solltest, um wirklich erlöst zu sein? Welch Glück ist, erlöst zu sein, singen wir und jubeln und jauchzen. Aber bis wir dorthin kommen zu diesem Glück, ist nicht wie im Lotto zu gewinnen, das ist harte Arbeit. Glück ist eine harte Arbeit. Dieses Erlösungsglück ist eine harte Arbeit. Wenn du weiterhören willst, gib Gott den Zehnten. Das ist ein Teil der Erlösung. Dass du Gott beteiligst an deine Finanzen, dass du dich öffnest für Gott. In der Bibel heißt, wer Dank opfert, der preiset mich. Hier, und da fängt es für mich, fängt es mit dem Zehnten, mit dem Geben. Egal was vergeben ist oder geben oder sich mitteilen, welche Art auch immer. Da beginnt unsere Erlösung. Wer Dank opfert, der preiset mich und ich zeige ihm den Weg des Heils, den Weg der Erlösung. Und der Zehnte ist, dass du Gott einfach dankst. Herr, du hast mich bewahrt, ich könnte gar nicht arbeiten, du hast mir eine Arbeitsstelle gegeben, ich hätte sonst keine Arbeit und. Und ich gebe dir, ich beteilige dich an meinem Einkommen, wovon soll ich sonst leben, wenn du mir das nicht alles gibst? Du dankst Gott für die erlebten Gnaden. Es ist eine Gnade, dass du noch nicht verhungert bist. Selbst wenn du nur Wasser und Brot hast. Danke und du bekommst immer mehr Grund zum Danken. Wer Dank opfert, der preiset mich. Und Gott, danken kostet etwas. Also so billig, Vater, ich danke dir. Das ist zu wenig, das ist zu billig, das kostet dir nichts. Aber 10% von deinem Einkommen, das kostet dir was, das ist Opfer. Wer Dank opfert. Wir werden erlöst aus Gnaden, aber die Erlösung ist nicht umsonst. Jesus hat 10 Aussätzige geheilt und der eine kam zurück und dankt und dann sagt Jesus, wo ist der 10? Aber wo sind die 9? Der eine hat gedankt, 9 kamen aber nicht mehr zurück. Die haben das für selbstverständlich genommen. Wo sind die 9? Und die Frage ist, wo bist du? Vielleicht bist du einer dieser 9. Du hast Heilung empfangen, danke Gott für die Heilung. Oder du hast Gesundheit und Kraft und Energie und Immunstärke und Widerstandskraft und was weiß ich, bist fit. Danke Gott, das ist das Mindeste, dass du dann Gott ein Dankopfer bringst. Vor der Sintflut, in 1. Mose 6, da heißt es, und die Menschen ließen sich nichts mehr vom Geist Gottes sagen. Sie nahmen die angebotene Rettung Gottes nicht an. Sie ließen sich in der Arche nicht einladen. Die Arche stand da. Sie hätten jederzeit gerettet werden können. Und zwar alle Menschen. Gott will, dass allen Menschen geholfen werde, aber nicht alle Leute nehmen das Angebot Gottes an. Gott stellt seine Rettung jedem zur Verfügung. Gott ließ die Arche bauen, der arme Noah, tut mir leid. 120 Jahre hat er daran gebaut und gebastelt. Und dann kamen die Menschen nicht in die Erlösung. Also Gott stellt alles zur Verfügung, du musst lernen zu nehmen, die angebotene Rettung. Du musst lernen, deine Rechte in Anspruch zu nehmen, die Gott dir gibt. Ich denke nur an die Hure Rahab in Jericho. Sie musste ein rotes Seil zum Fenster raushängen. Sie musste nicht viel tun, aber das rote Seil zum Fenster raushängen. Und dem Teufel zum Trotz muss noch rot sein, dass jeder sieht. Sie musste also sich öffentlich bekennen, ich glaube, dass die Israeliten die Stadt einnehmen und ich glaube an das Versprechen, das ich diesen beiden Kundschaftern damals gegeben habe, dass ich gerettet werde. Und sie musste alle Leute ins Haus zusammenholen, das musste die Hure Rahab tun, wenn sie gerettet werden wollte. Vom Noah heißt, er fand Gnade bei Gott. Das hört sich so leicht an, er fand Gnade bei Gott. Aber was ist die Gnade gewesen? 120 Jahre harte Arbeit. Die Arche bauen, das war die Gnade. Er fand Gnade bei Gott. Gott hat ihn besucht, Gott hat mit ihm gesprochen. Nur du und dein Haus und alle, die mitfahren wollen, werden gerettet. Aber, bitte, du musst dir eine Arche bauen. Es gibt keine andere Möglichkeit für mich. Ein Floß wenigstens. Aber du musst die Arche nach meinen Maßstäben, nach meiner Vorgabe bauen. Und er hörte auf Gott. Statt wie seine Zeitgenossen, sie hörten nicht auf Gott, aber er hörte auf Gott und die Arche wurde fertig. Und dann, Gott gab nochmal 7 Tage Zeit, bevor er die Tür zuschloss und Gott schloss die Tür zu und niemand konnte die Tür mehr öffnen, die Tür wurde auch nie mehr aufgemacht von der Arche. Deshalb, wir müssen das Angebot Gottes annehmen. Das ist also unser Teil der Erlösung. In Römer 13, Vers 11 bis 12, da heißt es, weil wir solches wissen, dass die Gnade nicht umsonst ist, dass die Gnade ihren Preis hat, von uns. Von Gott aus ist es umsonst, aber bei dir dein Beitrag. Und weil wir solches wissen, nämlich die Zeit, dass die Stunde da ist, aufzustehen vom Schlaf, sind einmal unser Heil jetzt näher ist, denn da, als wir noch gläubig wurden, die Nacht ist vorgerückt, der Tag ist nahe herbeigekommen, so lasst uns ablegen alle Werke der Finsternis und die Waffen des Lichts anlegen. Also deine Sache ist, vom Schlaf aufzustehen. Nicht bis Mittag im Bett zu liegen. Nicht den ganzen Tag durchschlafen oder zu sagen, ja, das macht alles der Herr. Die Nacht ist vorgerückt, der Tag ist nahe herbeigekommen. So lasst uns ablegen alle Werke der Finsternis. Es ist dein und meine Sache, das Negative von meinem Leben abzulegen. Die Werke der Finsternis. Lügen, schnattern. Vor allem ist es erstaunlich, die Zungensünden werden ganz arg aufgezählt in der Bibel. Also wir sündigen mit der Zunge so viel. Narratei-Dinge, dummes Geschwätz. So, leget ab die Werke der Finsternis und legt an die Waffen des Lichts. Was es auch immer heißt. Also wir müssen ablegen und anlegen. Das sind aufrüttelnde, schockierende Worte. Das sind prophetische Worte. Natürlich wäre leicht zu sagen, alles macht der Herr. Der Herr bedeckt mich mit seinem Blut. Und wie ich jetzt, wo ich die Vision verschickt habe, ja, Psalm 91, wer unter dem Schirm des Höchsten lebt und so weiter, dem wird die Pest nicht treffen, den wird die ganzen Katastrophen nichts antun haben. Wir sind unter dem Schirm des Höchsten. Leute, wir müssen unter dem Schirm des Höchsten sein. Es ist erstaunlich, was ich in der Geschichte herausgefunden habe. Im Mittelalter, als die Pest grassierte und die Juden wurden verfolgt von den Einheimischen und der Grund war das, sie sind Brunnenvergifter. Guck mal, wir krepieren wie die Fliegen, wir fallen um und die Pest holt uns alle ein, aber die Juden nicht. Warum die Juden nicht? Die Juden lebten sauber. Die hatten ihr Kochgeschirr dabei, die aßen kein Schweinefleisch, die hielten sich an die Worte Gottes und die Pest hat an ihnen keine Macht gehabt. Wir müssen dementsprechend leben und die Bibel sagt, wenn wir uns an das Wort Gottes halten, dann werden die Plagen Ägyptens uns nicht treffen. Da müssen wir vom Krebs und all den möglichen Tumoren, Geschwüre und Krankheiten keine Angst haben, wenn wir uns an das Wort Gottes halten. Dann gilt Psalm 91, wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt. Und nicht nur der in der Gemeinde, mal kurz Besuch da, dem lieben Gott guten Tag sagt und dann wieder weg ist und den ganzen Tag nichts mehr Gott auf dem Hut zu haben. Nein, legt an die Waffen des Lichts. Wir sind heute der Herrlichkeit näher denn je zuvor. Der Wiederkunft Jesu, der Entrückung. Die Nacht ist vorgerückt. Ich glaube, dass wir mittendrin in der Trübsalzeit leben bereits, wenn ich so all die Dinge sehe, was alles so auf die Welt und die Menschheit zukommt. Und es ist Zeit, vom Schlaf aufzustehen, dass wir Ja sagen und Nein sagen, dass wir entschieden sind. Und ich denke, es wird noch viel mehr Entschiedenheit von jedem Einzelnen gefordert in der nächsten Zeit. Es ist höchste Zeit, Alarmstufe Nummer 1. egal ob jetzt diese Schweinsgrippeimpfung ist, das ist nur Vorstufe, aber es kommen noch ganz andere Sachen auf uns zu. Und man wird gezwungen, das Mahlzeichen des Tieres anzunehmen. Wärst du bereit oder wärst du nicht bereit? Was würdest du sagen? Verstehst du, wärst du bereit, dein Leben zu opfern? Und es kommt auf uns, die das Zeichen annahmen und das Zeichen nicht annahmen. Und es werden zwei Gruppen von Menschen in der Endzeit sein, die das Zeichen hatten, und die, die das Zeichen nicht hatten, die wurden geplagt mit Drüsen und alle möglichen Krankheiten. 5 Monate lang. So, es gibt schlafende und nüchterne Gläubige. Die Nacht ist vorgerückt. Es ist nicht mehr Zeit zum Schlafen. Gott warnt uns, Gott ruft uns und folgen müssen wir jetzt selbst. Du weißt, was dran ist, du weißt, was kommt, du weißt, wer kommt, aber jetzt ist es an dir. Hebräer 12, Vers 1, so lasset uns ablegen die Sünde, die uns immer anklebt, so wie eine Klette. So lasset uns die Sünde ablegen. Ich weiß nicht, ob du das gemerkt hast, dass bei dir Sünde noch anklebt, weil du immer wieder ankleben möchte und immer wieder so ein Fleck wieder drauf ist, obwohl du sauber versuchst zu leben, du kannst noch so heilig leben und irgendwie peppt wieder was an dir. Und immer wieder kommt was raus und was durch. Und da heißt es, so lasst uns ablegen die Sünde, die uns immer anklebt und träge macht. Und lasst uns laufen durch Geduld in den Kampf, der uns verordnet ist. Also mein Anteil an der Erlösung. Puh. Ich muss also immer gucken und putzen, abstauben, regelmäßig. Ich war in London. In London kannst du kein weißes Hemd anziehen. Wenn du da durch die Stadt läufst, kommst du mit weißem Kragen, gehst du rein in die Stadt und mit dem schwarzen Kragen kommst du raus. Also so rustig und dreckig war die Stadt, also als ich das letzte Mal in London war. Ich habe gesagt, nein, nie mit weißem Hemd, ich gehe nur mit schwarzen Hemden, da sieht man das wenigstens nicht. Aber du kannst abstauben, so viel du willst, und du wirst immer wieder Staub bei dir finden. Oder ist es nicht so, liebe Hausfrauen? Wir können also Tag und Nacht Staub putzen und wedeln. Und dann heißt es, lasst uns laufen durch Geduld in dem Kampf, der uns verordnet ist. Also was ist mein Anteil an der Erlösung? Viele Leute sind gar nicht richtig aufgeklärt. Sie hören nur faule Predigten, die sie unterhalten. Also liebe Kindlein, der Herr ist gut, der Herr ist, wir sind unter seinem Blut bedeckt und beschützt und so weiter. Es ist nicht wahr. Du musst dein Teil tun. Der Israelit, der aus Ägypten auszog, der musste an der Tür das Blut des Lammes öffentlich anstreichen. Öffentlich. Da konnte jeder Ägypter wohnen. Hier wohnt ein Hebräer. Ist erstaunlich in Indien. Also die mutigen Christen in Indien, die gefallen mir. Vor allem ganz besonders im Himalaya-Gebirge, wo wir waren. Die haben ein ganz großes rotes Kreuz an der Tür. Da weißt du ganz genau, wo die Christen wohnen. Ganz großes rotes Kreuz. Und die anderen haben ein Hakenkreuz an der Tür oder andere Zeichen. Oder Davidstern in Rot natürlich an der Tür. Das sind also die Hindus, die dort wohnen. Aber Christen haben an der Tür rotes Kreuz. Und dann kannst du durch die Stadt gehen und da weißt du, aha, da wohnt der Christ. Und da wohnt ein Hindu, da wohnt ein Buddhist. Der an Mutter Erde glaubt und der andere, der an Gott glaubt. Aber Christen haben ganz große rote Kreuze. Natürlich, dass ihre Häuser auch angegriffen werden. Aber sie stehen auch unter dem Schutz Gottes. So, der alte Israelit, der musste seine Tür bestreichen. Wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt. Also, wenn du deine Haustür ganz rot anmalst mit dem Blut Jesu Christi, dann kannst du sicher sein, dass dein Haus beschützt wird. Sonst kannst du vergessen. Wenn du an deiner Haustür ein großes Kreuz anbringst und dein Nachbar sieht, hier wohnt ein Frommer, ein Betbruder, eine Betschwester, dann kannst du sicher sein, dass Gott dein Haus beschützt. Aber wenn du feige bist und den Herrn nicht bekennst, erwarte nicht, dass Gott dich auch bekennt. Also wie zu du mir, so ich dir, sagt der Herr. Wir sind herausgefordert. Mein Anteil an der Erlösung. Und hier habe ich gelesen, so legt ab die Sünde. Den Leuten wird nicht mehr gesagt, Sünde abzulegen. Hört auf zu rauchen, zu saufen, zu fressen, zu huren oder sonst noch was dabei sein möchte. Legt ab die Sünde. Löst euch von okkulten Praktiken. Das heißt, legt ab die Sünde. Alles, was gegen Gott gerichtet ist und Gott nicht meint. Allen Aberglauben. Löst euch von den Dämonen. Löst euch von den negativen Gewohnheiten und Gefühlen. Löst euch von der Menschenhörigkeit. Löst euch aus allen Vernetzungen. Und überleg einmal, wo du alles noch drinsteckst, in welchem Club, Verein. Selbst wenn es Bertelsmann Lesering ist. Wer sich alles abkassiert. Löst euch von der geistigen Sklaverei. Was es auch immer heißt. Vom frommen Scheinchristentum. Löst euch von der Sünde, vom geistlichen Leerlauf in deinem Leben. Und das ist eine ganze Menge geistlicher Leerlauf. Da guckst du jeden Quatsch da in der Glotze an und vertrödelst deine Zeit, statt zu beten, statt mit Gott zu reden, statt mit Gott Gemeinschaft zu haben. Geistigem Leerlauf. Und wir müssen über jede Stunde unseres Lebens Rechenschaft Gott ablegen. Löst euch von der Sünde, von den Flüchen. Natürlich gehört auch dazu. Du kannst bekehrt sein und doch noch lange nicht gelöst sein. Und das ist die Wahrheit, die ich hier sagen möchte. Mein Anteil an der Erlösung. Ich möchte Vater Abraham nehmen als Vorbild der Gläubigen. Wir denken, das ist ein großer Heiliger. Ich möchte ihn, Gott möge mir vergeben, dass ich heute so negativ über Abraham reden muss. Abraham in der Bibel, den Patriarchen. Aber Abraham hat einen langen Weg der Erlösung gehabt, so wie du und ich manchmal auch haben. Er ist nicht gleich erlöst gewesen. Er ist nicht gleich Vater der Gläubigen geworden. Du bist aus Ur in Chaldea ausgezogen und bist auf dem Weg ins richtige Land, ins gelobte Land. Du bist auf dem Weg. Und das ist Bekehrung. Du hast Ur in Chaldea verlassen, Babylon verlassen, Mesopotamien vielleicht verlassen. Aber du bist noch lang nicht angekommen im gelobten Land. Und bild dir nichts vor, nichts ein. Du sollst auch dort ankommen, wo Gott dich haben will. Und ich sage dir die Geschichte, wenn du von Vater Abraham liest, kannst aufschlagen, 1. Mose 11, und dann wir gehen nachher systematisch ein paar Verse so durch. Wenn du dich nicht gelöst hast von Ur in Chaldea, klebt die Sünde dir wie eine Klette an. Das alte Wesen klebt dir an. Die alten Gewohnheiten von Babylon, die alten Gottheiten, die verfolgen dich. Du sagst ja, ich bin erlöst. Aber Abraham war nicht erlöst, als er ausgezogen ist. Er hat Ur in Chaldea verlassen, aber er hat alles noch mitgeschleppt. Vater Tara, den hat er mitgeschleppt, bis nach Haran. Und dann blieb er stecken. Da kleben die alten Probleme. Der alte Vater, der ist 205 Jahre alt geworden, der Knacker. Tut mir leid, also der stirbt nicht. Der ist zäh, der alte Mensch ist zäh. Der hat den alten Menschen mitgenommen. Der ist ausgezogen aus Ur in Chaldea, aber der alte Tara ist mitmarschiert. Du bist getauft, aber der alte Adam, die alte Eva kann schwimmen. Die tauchen sogar vom tiefsten Stelle des Ozeans wieder hoch. Und dann sind sie wieder da. Die Schwierigkeiten kleben einem wieder an. Löst euch von der Sünde, die uns anklebt. Legt ab diese Sünde, diese alten Bindungen, diese alten Verbindungen. Und ich sage euch eines, der Vater Abraham hat ein Leben lang gebraucht, die alten Verbindungen abzubrechen, zu lösen. Er ist nicht mit einem Akt erledigt gewesen. Und dann, wenn du nicht aufpasst, klebt es deine Augen zu. Wenn die Sünde zu viel klebt, dann bist du so eingepackt wie in einem Bienenschwarm. Plötzlich bist du mittendrin und siehst nicht mehr, was drumherum passiert. Und das ist die Ursache für viele Probleme in unserem Leben. Und wir sagen, was ist mit meinem Leben falsch? Ich bin bekehrt, getauft, geistgetauft. Ich bin Pfingstler, bin Charismatiker, bin in einer lebendigen Gemeinde und ich habe Probleme. Und du hast Probleme und wirst Probleme haben, weil du noch nicht gelöst bist. Mein Anteil an der Erlösung ist, dass ich gelöst werde. Also der Herr hat mich aus Gnaden und Liebe erlöst, hat mir alles gegeben, alles geschenkt, alles vergeben. Aber jetzt bin ich dran. Und jetzt muss ich dafür sorgen, dass der Sieg da ist, der Segen Gottes fließt, dass ich auf dem richtigen Weg bin und dass ich daran arbeite, dass ich das Ziel erreiche mit Gottes Hilfe. Und muss sehr achtsam sein und dass ich mich nicht nochmals neu verquicke und neu verzettle und neu mich in Nebensachen verliere. Die Sünde klebt uns. Und zwar von einer Stelle hast du weg. Und an der anderen Stelle klebt es wieder weiter. Du siehst, das ist typisch für die Sünde, also klebende Eigenschaft. Du wirst so schwer los, die Sünde, die uns anklebt. Was es auch immer heißt, nachher kommen wir noch darauf zu sprechen. Sie ist uns vergeben, aber die Macht der Sünde ist noch da in uns. Der Einfluss der Sünde, die Auswirkung der Sünde. Und das ist unser ständiges Problem. Wer keine anständigen Predigten hört, das Wort Gottes in Rema-Form, wo der Herr spricht, so spricht der Herr, der wird große Probleme haben. Der Buchstabe, der wird dich unterhalten. So schöne Predigten, der liebe Heiland, der barmherzige Herr Jesus Christus und so weiter. Aber hier, das Schwert des Geistes ist es, was uns nach Hebräer 4, Vers 12 von der Sünde trennt und abschneidet. Logos wird dir nicht weiterhelfen, aber Rema wirkt befreiend, dieses inspirierte Wort Gottes. Da hörst du okkulte Bindung. Wie sieht es denn bei mir da aus? Die Flüche aus der Vergangenheit, das negative Denken, die väterliche Lebensweise, die Sünde, die mir anklebt und mich festhält und so haftet. Du glaubst gar nicht, diese Lieblingssünden, wie fest die an einem sitzen. Deine Lieblingssünde, was wäre die? Was wäre deine Lieblingssünde? Hast du welche Lieblingssünden? Wir müssen erlöst werden von der Sünde, die uns noch so anklebt. Wir lassen los, aber wir holen es wieder. Ich habe mal einen Heilungsgottesdienst erlebt. Das war kein richtiger, also der Mann ist nicht richtig geheilt worden. Da war die Gegenwart Gottes, die Herrlichkeit Gottes war so da, nimmt sein Hörapparat raus, schmeißt zum Fenster, aber ist nicht geheilt worden. Und was passierte? Und in der Gemeinde, wo wir da waren, im Garten beim Nachbar lag da sein Hörapparat. Das mussten wir nachts den Nachbar suchen, wo der Nachbar, dass er uns den Garten aufmacht und uns reinlässt. Wir suchen dann Hörapparat. Dann fragt doch der Nachbar, wie ist er da reingekommen im Garten. Weißt du, in Euphorie. Wir sind so schnell mit Euphorie da. Der Herr hat es geheilt, der Herr hat es getan. Raus damit. Aber dann, du hörst nicht, du bist nicht geheilt, du bist nicht wiederhergestellt. Du hast die Gnade nicht erfasst und noch nicht erlebt. Weißt du, Gottes Wunder brauchen etwas mehr Zeit. Gottes Mühlen malen langsam und trefflich fein. Gott will zuerst vielleicht ganz was anderes heilen. Zuerst mal die inneren Ohren öffnen, bevor er die äußeren Ohren öffnet. Die inneren Augen öffnen, bevor er die äußeren Augen öffnet. Aber wir denken, ach Halleluja, wenn der Herr den geheilt hat, kann er mich auch heilen. Stimmt, er kann es. Aber ob er es tut, ist eine andere Sache. Ob du reif dazu bist, ist auch eine andere Frage. So, okay. Du brauchst das Rema für Gott, dass er dich heilt und dass der Sohn dich frei macht und dass du die göttliche Wahrheit erfasst hast und die Sünde nicht mehr anklebt. Aber die klebt an, leider, leider, leider. Und der Heilige Geist deckt immer wieder unser altes Wesen auf, Stück für Stück. Da kommt immer wieder von diesem inneren Schweinehund immer mehr raus, Tag für Tag. Immer wieder. Ich dachte, ich wäre erlöst. Ich bin erlöst. Ich bin erlöst, das ist wahr. Aber immer wieder so vom alten Wesen. Auch beim Vater Abraham war das der Fall so. Immer wieder kommt was Neues draus. Und unsere Heiligung, muss ich eines sagen, ist ein Werk des Heiligen Geistes und nicht dein und mein Werk. Und Gott weiß, wie weit er mit uns mitgehen kann, mit der Heiligung. Es heißt zwar, jaget nach der Heiligung, ohne welche niemand den Herrn sehen wird. Aber die Heiligung ist ein Werk Gottes an uns und ich muss nur mit Gott Schritt halten. Wenn Gott sagt, das ist jetzt dran, Herr, mal tut es, das werden Sie jetzt lösen. Das müssen Sie jetzt lösen. Ich muss so lange dran machen und ich komme so lange nicht weiter, bis ich dieses Problem wirklich so gelöst habe, wie Gott es haben möchte. Deshalb erlaubt Gott, dass du Fehler und Dummheiten machst, ausrutscht, in das Fettnäpfchen langst, in die Falle gehst oder auf jemanden neidisch wirst, jemand dich verletzt, jemand dich angreift oder dich beleidigt. Das dient alles zu deiner Heiligung. Wie reagierst du jetzt? Wie reagierst du? Weißt du, so Halleluja-Schreier? Ich halte nichts von Halleluja-Schreier. In aller Liebe, Gott möge sie segnen. Samuel Fuhrer, ein alter Schweizer Evangelist, hat einmal eine Geschichte erzählt, hat mich fasziniert. Da war er irgendwo und da war eine Pfingstschwester, so Pfingstlerschwester da. Und er hat immer, Halleluja, preis dem Herrn, Halleluja, der Kaffee ist gut, Halleluja. Der Kuchen schmeckt gut. Halleluja. Und die war so auf so einem Gemeindefest und immer Halleluja. Und da sagt er, lieber Gott, hilf. Weißt du, man kann Dämonen binden, auch fromme Dämonen. Und dann sagt, lieber Gott, hilf. Das geht mir so auf die Nerven, diese Halleluja-Geschwätz. Halleluja, lieber Heiland. Halleluja, danke, danke. Halleluja, danke für das. Und dann hat eine Schwester Kaffee ausgeschenkt und daneben geschüttet und gerade auf dem Kleid. Kannst du nicht hier aufpassen? Dann sagt er, Halleluja für den Fleck im Kleid. Halleluja für den Fleck im Kleid. Verstehst du, einfach kein Halleluja mehr. Weißt du, du kannst so lange es gut und glatt und geht, kannst du immer Halleluja schreien. Aber wenn mal Fleck im Kleid ist, wenn es gerade dich erwischt und Gott erlaubt es, dass es dich erwischt. Und du fragst dich, warum denn das alles? Gott will deine Heiligung. Deine Reaktion zeigt, wo die Sünde noch anklebt, wie verletzbar du bist und wie stolz du bist und wie gemein und gehässig du sein kannst sogar. Kannst du nicht hier aufpassen? Was fällt dir ein? Gott hat in der Bibel einmal gesagt, du hast mir Arbeit gemacht mit deinen Sünden. Armer Gott. Du hast Arbeit gemacht mit deinen Sünden. Gott entsündigt dich Stück für Stück. Tag für Tag. Er entfernt all die Schlacken aus unserem Leben, alles, was noch anklebt, was uns vergiftet hat, was uns verdorben hat, was uns in die Irre geführt hat. Er entfernt und sagt, das ist nichts, mein Kind, das muss raus. Und dann verschüttet jemand Kaffee oder die Suppe. Und dann zeigt sich, wie fromm du bist. Dann zeigt sich deine Heiligkeit. Wenn wir zum Heiland kommen, wir sind alle durchweg vergiftet, verseucht von der Sünde, verdorben. Das merken wir gar nicht. Weißt du, ein Blinder merkt nicht, dass er blind ist. Ein Dummer merkt nicht, dass er dumm ist. Ein Verdorben merkt nicht, dass er verdorben ist. Wir kommen zum Heiland so, wie wir sind und denken, bei uns ist alles in Ordnung. Also ich habe mich bekehrt, meine Sünden ihm abgegeben, bin erlöst, mein Name steht im Buch des Lebens, okay. Aber du weißt gar nicht, wie viel Altlast noch bei dir sind. Von früher noch. Du musst entsündigt werden. Und es geht manchmal schneller, manchmal langsamer und so weiter. Und da kommt alles so nacheinander raus, wenn der Meister anfängt, dich zu untersuchen und zu prüfen. Und du kommst nicht vorher weiter. Weißt du, wir können ganz schnell sagen, ich glaube an Jesus und wenn ich was Tödliches trinke, wird es mir nicht schaden. Zuerst mal muss alles vorher andere raus, was tödlich ist. Du weißt gar nicht, wie du vergiftet bist unter Umständen. Und zuerst mal muss dieses alte Gift raus, diese ganze Neigungen, negative Neigungen, die müssen zuerst mal alle raus aus uns und dann, die da glauben, werden Zeichen folgen, werden das tun und werden jenes tun. Dann wird das nachher kein Problem sein, wenn du unter dem Schirm des Höchsten bist, wird es dir nicht schaden. Zuerst mal unser Beitrag für die Erlösung. Wir müssen mit Gott übereinstimmen, mit dem Heiligen Geist. Wenn wir glauben und richtig zu Gott stehen, richtige Einstellung haben, richtige Einstellung auf Gott. In Epheser Kapitel 4, Vers 22, wieder das Gleiche. So leget nun von euch ab, nach dem vorigen Wandel, den alten Menschen, der durch die Lüste im Irrtum verderbt ist. So leget nun ab. Meine Arbeit, ich muss ablegen. Weißt du, es ist so einfach, Stentons kommen zu lassen oder irgendwelche paar Geisteraustreiber und Befreier, die legen die Hände, eine seelsorgerliches Gespräch, im Namen Jesu, raus, 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 komm, 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 komm. Morgen ist es wieder, der ganze Shit wieder da. Ich muss ablegen. Ich komme nach Berlin. Ich habe mich so geschockt. Berliner sind alle so größtenteils besessen, tut mir leid. Aber waren zu der Zeit, als ich kam, ich mache einen Altarruf in der Hochschule der Künste. Da stehen Leute, vielleicht eine ganze Reihe vorne. Und ich nehme den ersten. Bitte, bevor du betest, ich muss dir sagen, ich habe 17 oder 18 Teufel. Ich dachte, oh. Geh schon weiter. Verstehst du? Ich sage, gut, aber mach mal weiter. Der nächste war genauso. Weißt du, da gibt es Leute, die Prediger, die hier in Berlin immer den Teufel den Leuten einreden. Du hast den Teufel und den Teufel und den Teufel und den Teufel und seinen Teufel und den anderen Teufel und jeden Teufel. Lauter Teufel hast du da. So, okay, ich war mit der Reihe fertig, dann kam ich zu dem wieder vorne, wo der mit Dutzend Teufel da waren. Ich wusste, Maria Magdalena, die hat 7 Teufel gehabt und das war das höchste der Gefühle. Mehr Teufel gibt es nicht als 7. So, der hat 7 Dämonen gehabt, der Herr hat sie ausgetrieben. Wo mehr Teufel lese ich, die er befreit hat, der Herr. Und sage ich jetzt, sag mal, was für Teufel hast du? Dann sagt er, Naschsucht, die Sucht und die Sucht und die Sucht und die Sucht. Also das ist kein Problem, so leget ab. Leg deine Naschsucht ab. Und kauf nicht immer Schokolade. Also Naschsucht war alles, was ich noch mir so gut gemerkt habe bei dem. Das sind schon 20 Jahre her. Wir müssen es ablegen. Und ich muss einen großen Bogen machen. Und ich weiß, wie schwierig es ist, einen Bogen zu machen, um eine Kneipe oder um, was weiß ich alles, was deine Leidenschaft und deine Untugend ist. Da musst du einen großen Bogen machen. Und die Leute meiden, die das tun. So leget nun von euch ab die Lüste. Weißt du, wir werden von unseren Lüsten gelebt. Aber der Weg über die Zunge ist kurz. So lang wie dein Daumen und der Zeigefinger. So weit ist der Weg über die Zunge, nicht weiter. Und deine Lust, so leget ab die Lüste des alten Menschen. Und wir kommen auf Abwege nur aufgrund der Lust. Der verlorene Sohn ging nur verloren, weil er wollte die Welt kennenlernen, die Welt sehen, die Welt erleben. Und dann Epheser 4, Vers 23, 24, erneuert euch aber im Geist eures Gemütes. Mein Teil an der Erlösung, ich muss ablegen und dann muss ich erneuern. Dann muss ich, anstatt Zigaretten zu rauchen, Kaugummi kauen. Vielleicht nützt es, vielleicht hilft es was. Anstatt Wein zu trinken, Selters. Oder was weiß ich, irgendwas anders. So erneuert euch in eurem Gemüt, zieht den neuen Menschen an, der nach Gott geschaffen ist, in schaffener Gerechtigkeit und Heiligkeit, also Garderobenwechsel. Die alten Klamotten raus und neue Klamotten anziehen. Viele sind bekehrt, aber sie stecken noch in ihren alten Lumpen, in ihren alten Klamotten, auch wenn es Pharisäerklamotten sind. Und sie fühlen sich da so sauwohl in ihren alten Klamotten. Also Garderobenwechsel, zieht aus den alten Menschen, was das alles heißt. Der verlorene Sohn, als er nach Hause kam, hat von Gott das Beste, oder vom Vater das beste Kleid bekommen. Wenn du zum Heiland kommst, dann musst du zuerst mal raus unter die Dusche, den ganzen Schweinstallgestank abspülen. Und wenn du im Schweinestall mal gearbeitet hast, du kriegst den Gestank gar nicht raus. Da muss man einseifen und nochmals einseifen, bis dieser ganze Gestank überhaupt mal rauskommt. Das steckt drin in den Poren. Du brauchst eine vollkommene Erlösung. So leget ab, bringt das beste Kleid. Gott will aus deinem Leben das Optimalste machen. Festtagsgewand, Feierkleid, Hochzeitskleid. Freund, wie bist du reingekommen und hast kein Hochzeitskleid an? Es liegt an dir, dass du das Hochzeitskleid anhast. Und du siehst, was mit Leuten passiert, die nicht richtig angezogen sind bei Gott. Und ich meine, angezogen geistlich. Kleider des Heils. Von Jesus, von Gott geschneidert. Nicht dein Maßanzug. Also da, ich fühle mich in meinem Maßanzug wohl. Gott hat für dich deinen Anzug geschnitten. Zugeschnitten. Und es muss auf dein Leben zugeschnitten sein. Und hast kein hochzeitlich Kleid an. Ja, aber mein Anzug, es war so teuer, ich habe so viel bezahlt dafür. Auch deine Religion, dein Pharisäerkleid, deine Robe. Dein Anteil an der Erlösung ist die neue Einkleidung. Und das passiert zuerst einmal, du musst bis auf die Unterhosen und Unterwäsche ausgezogen werden und neu eingekleidet. Denn es nützt nichts, dass du nur äußerlich neu angezogen bist, aber die stinkende Unterwäsche. Weißt du, was das heißt? Dein Unterbewusstsein muss erneuert werden. Das sieht niemand. Deine geistige Unterwäsche. Weißt du, was nützt es oben oi und unten pfui? Was nützt es? Was nützt die ganze Religion? Genau das ist die Katastrophe in christlichen Kreisen und Gemeinden. Und deshalb geistlich diese Sache hier heute. Mein Anteil oder dein Anteil und unser Anteil an der Erlösung. Wir müssen total in die Badewanne Gottes. Und Wasserbad des Wortes. Das muss alles raus. Ich stink immer noch. Bin immer noch nicht ein lieblicher Geruch Jesu Christi. So viele können sich von dem Alten nicht einmal trennen. Von dem Bisherigen. Das ist ein großes Problem. Die lieben, ja, meine Kleider, die passen mir so. Das ist so richtig auf mein Leib geschnitten, auch wenn es Lumpen sind. Erlösung ist ein Prozess. Denk drüber nach. Vergebung der Sünden, das hast du mit einem Schlag. Gott findest du in einer Sekunde. Ein Kind Gottes wirst du, zack, und bist erlöst. Das geht so schlagartig, aber du bist noch nicht vollendet. Ein Kind, das geboren ist, ist vollkommen, aber noch nicht vollendet. Und es muss wachsen, sich entwickeln, muss noch so viel lernen. Erlösung ist etwas, das mit Sterben zu tun hat. Wir werden geboren, um zu sterben, hat mir einmal jemand gesagt. So, und du wirst wiedergeboren und da beginnt dieses Abnehmen, das Ablegen des alten Menschen, des neuen Menschen anzuziehen. Es ist erschreckend manchmal, was so ein Mensch alles mit sich mitschleppt, bis er soweit ist. Und jetzt gehe ich zum Vater Abraham. 1. Mose 11, 31, der Kerl schleppt doch seinen alten Vater mit, wo Gott klipp und klar gesagt hat, zieh aus deiner Verwandtschaft, deiner Freundschaft und aus deiner Vaterstadt und von deinem Vater, von deiner ganzen Familie. Aber der nimmt die ganze Sippe mit. 1. Mose 11, 31, der nimmt den Vater Tara mit. Damals war er 75 Jahre alt, als er aus Ur in Chaldea zog. Und er nahm, und da liest man, was da drin heißt. Und dann nahm Tara seinen Sohn Abraham mit. Anstatt dass Abraham führt, der schon 75 Jahre alter Mann und ist immer noch ein Baby, noch nicht abgenabelt von seinem Vater. Der Vater führt ihn, auch wenn er in die richtige Richtung führt und so weiter. Aber er ist immer noch ein unmündiges Kind. Mit 75 wird er noch als unmündiges Kind behandelt. Immer noch unmündig, unselbstständig. Er muss immer den Vater Tara fragen. In Moria natürlich ist es gang und gäbe. Vater, darf ich heute jetzt auf die Jagd gehen? Vater, darf ich das heute, darf ich das? Darf ich mal mit dem Kamel mal ausreiten? 75 Jahre. Zwar führte Tara ihn in die richtige Richtung, aber es war nicht Gottes Führung. Es war Vaterführung. Wir sollen erlöst werden nach väterlicher Lebensweise. Er musste immer sich an dem Alten orientieren. Kommt er mit, kommt er nicht mit? Ist es ihm recht oder ist es nicht recht? Gefällt es ihm oder nicht? Er wollte ja den Vater nicht verärgern. Vater Tara. Und immer wieder Rechenschaft ablegen. Wenn er nach Hause kam, Vater, ich habe heute das und das gemacht, da und da geweidet, da und da ein paar Schafe verkauft, den und den Gewinn gemacht, ist es recht so? Immer Menschen fragen, immer unmündig. Abraham war mit 75 Jahren immer noch unmündig. Der Vater Tara zog voraus. Und 1. Petrus 1, 18, wir müssen erlöst werden nach dem Wandel in väterlicher Weise. Das ist unser Auftrag. Da beginnt Erlösung. Das ist dein Teil, dass du deinen Vater dort lässt, wo er hingehört, zu Hause. Auch wenn du Vater und Mutter ehren sollst. Und die sind zu Hause. Gott hat gesagt, zieh aus deiner Vaterstadt, von deiner Verwandtschaft, deiner Freundschaft, von allem drumherum. Der Vater Tara ging mit, zog mit. Das war vielleicht Abraham mal recht auf der einen Seite. Da hatte er Babysitter wenigstens. Oder dachte, es wird mal Babysitter sein für mich. Aber das hat er nicht mehr erlebt. Und da heißt es weiter, 1. Mose 11, 31, dass er ins Land Kanaan zöge. Also der Vater Tara ging voran, nahm Abraham, dass er ins Land Kanaan zöge. Weißt du, der Vater hat die Führung übernommen und nicht Gott. Wer hat in deinem Leben die Führung? Was würde meine Mutter, mein Vater machen? Immer wieder so? Die können schon längst tot sein, aber du bist immer noch nicht mündig. Noch immer nicht erwachsen. Weißt du, es klingt fantastisch. Die Eltern unterstützen das Kind, gehen mit, gehen sogar voran. Das ist wunderbar. Aber das ist nicht der Wille Gottes. Du musst auf deine eigenen Füße stehen. Aber Abraham, er war lieb und nett und gut, aber unter der Kontrolle des Vaters. Der Alte hat immer das letzte Wort, nicht Gott. Der Alte. Und er konnte sich nicht so entfalten, wie Gott es wollte. Und er blieb in Haran stecken. Und Tara heißt auf Deutsch übersetzt der Zauderer. Der Zauderer. Aber bitte, das werden Sie doch nicht tun. Und es hat Mesopotamien verlassen, aber er kam nur bis nach Syrien. In Haran ist er dort geblieben. Und das wollte Gott nie und nimmer. Gott wollte ihm hineinführen in das Land, was ihm zeigen wollte. Sein Vater war ihm ein Glaubenshindernis. Und viele Gotteskinder, sie haben erbliche Bindungen, sind so verflochten mit der Familie, dass Geburtstagsfeier wichtiger als der Heiland. Sie sind getauft, aber ich sage euch eines, Blut ist stärker als Wasser. In aller Liebe. Blut ist stärker als Wasser, auch als Taufwasser. Bist du schon gelöst aus Ur in Chaldea? Hast du schon den Ruf Gottes so gefolgt, wie du folgen solltest? Und wir lernen am Abraham. Weißt du, das ist uns ein Beispiel. Gott möge ihn segnen. Deshalb steht auch seine Geschichte in der Bibel, dass wir nicht die gleichen Fehler machen und begehen, die die Alten begangen haben. Wir sollten von den Alten lernen. Er blieb auf dem halben Weg. Das ist dieser eitle Wandel väterlicher Lebensweise. Man will ja nicht niemanden verletzen, niemanden vor den Kopf stößen. Was ist so noch so der eitle Wandel? Ich weiß, es ist eine unangenehme Sache, aber ich möchte euch ans Ziel bringen. Was nützt es, wenn ich euch erzähle von den wunderbaren Dingen, die im Himmel auf dich warten, aber du kommst dort nie hin? Du bleibst unterwegs stecken. Der eitle Wandel, ganze Abende vor dem Fernseher hocken, öde, leeres Dasein, dann das Gerede, Afterreden und Lästern, dann die Menschenfurcht, das ist so eitler Lebenswandel. Oh, wir möchten ja niemanden verletzen, niemanden vor Kopf stoßen, kein Anstoß sein, nicht negativ auffallen, immer gut dastehen, überall anerkannt und geehrt zu werden und nie in den Schlagzeilen kommen. Misskredit. Tara ist es, was den Abraham blockiert, auf Schritt und Tritt. Abraham hätte schon viel weiter sein können, aber er blieb in Haran. Dort war er so gemütlich, war eine Oase auch, eine schöne Oase. Und erst als Tara starb, mit 205 Jahren, ging es weiter. Erst dann, als er starb. In Römer Kapitel 6, Vers 6, derweil wir wissen, dass unser alter Mensch samt ihm gekreuzigt ist, auf dass der sündige Leib aufhöre, dass er hinfort nicht mehr der Sünde diene. Der alte Mensch muss sterben. Egal wie der heißt, dieser Zauderer, der Zögerer. Gott will dich aus der religiösen Tretmühle rausholen, dass das Alte, dass du das Alte liegen lässt, das alte Wesen mit all seinen Ansprüchen an deinem Leben. Er nahm Tara mit, oder Tara nahm ihn mit. Wer denn jetzt die Führung hat, der ist jetzt dahingestellt. Der Feind kann es nicht verhindern, dass du ausziehst, dass du dich bekehrst, dass du dich taufen lässt, dass du in die Gemeinde gehst. Kann es nicht verhindern. Aber er kann dir einen Tara noch mitschicken auf dem Weg. So einen lieben Opa, Daddy. So einen netten alten Mann. Das war die Gabe des Teufels an Abraham, in aller Liebe. Und dann nistet sich der Feind ein. Der alte Mensch, den schleppst du immer mit. Den schleppst du immer mit. Du pflegst ihn weiter. Opa, ist es recht so? Gefalle ich dir so? Ist es in Ordnung? Versorgst ihn weiter, fütterst ihn weiter. Deine ganze Aufmerksamkeit, der Alte, du musst ja sehen, in einem orientalischen Haus, der Alte, das ist, der hat das Sagen, egal wie alt du bist, der bestimmt die Richtung, die alte Oma. In Italien sehe ich heute noch diese Omas, diese Witwen, die haben das Sagen. Und Opa, ist es in Ordnung so? Ja, ja, mein Kind, ist das schon gut. Du hörst immer auf ihn, den alten Menschen. Und solange du das Alt noch mitschleppst, kann Gott nichts an dir tun, in aller Liebe. Solange du den Alten noch mitschleppst, kann Gott an dir nichts tun. Und ich meine den alten Menschen, den Tara, den Zauderer, den Zögerer. Und erst wenn Gott dich von ihm befreien kann, wird er dich anfangen zu segnen. Er kann dich vorher nicht mit dem Heiligen Geist erfüllen, kann dir das verheißene Land nicht geben, nicht einmal durch das verheißene Land durchführen. Er kann dich nicht so einsetzen, wie er dich einsetzen möchte, solange du den Alten immer noch mitschleppst. Zu Abraham sprach Gott erst weiter, als Tara tot war. Das ist eine Tatsache. Und Tara war 205 Jahre alt und starb in Haran. Und Kapitel 12, Vers 1. Und der Herr sprach zu Abraham, erst nachdem der Tara tot war, sprach der Herr zu Abraham. Jetzt konnte Gott zu ihm ganz persönlich reden, sich ihm persönlich offenbaren, ihm persönliche Wegweisung geben. Jetzt war der Weg frei, der Tara war nicht mehr da, der stand nicht mehr im Weg. Jetzt war er von dem Alten erlöst. Und jetzt wurde er ein Freund Gottes, unser Abraham. Jetzt konnte Gott was Neues mit ihm anfangen. Und nicht immer, Vater, ist es recht so? Ist es richtig so? Ist es in Ordnung so? Wer sich vom alten Wesen löst, der erlebt Heilung an seinem Körper, an seiner Seele. Der wird geheilt von Neurosen und Psychosen in aller Liebe. Bei dem hören die Depressionen auf. Weißt du, der Abraham weiß, das ist richtig, ich muss weiter. Aber der Alte hält mich immer auf. Wegen dem Alten, der will nicht mehr weiter. Der Zauderer will nicht mehr weiter. Und das liegt im Blut, das liegt in der ganzen Sippe Abrahams. Das ist noch nicht hier zu Ende, Leute. Der alte Mensch, der ist zäh. Nicht nur, dass er 205 Jahre alt wird, noch viel mehr. In 1. Mose 12, Vers 2 und 3 lese ich weiter. Gott offenbart sich jetzt Abraham, weil der Tara jetzt mal weg ist. Jetzt geht der nächste Schritt weiter. Und ich will dich zum großen Volk machen und nicht den Tara und die anderen, die übrigen Nachkommen. Nein, ich will dich, Abraham, zum großen Volk machen und ich will dich segnen und dir einen großen Namen machen, aus dir machen. Und du sollst ein Segen sein und ich will segnen, die dich segnen und verfluchen, die dich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Aber erst, das passierte erst, diese Berufung, dieser Segen, die Herrlichkeit Gottes kam erst über Abraham, als der alte Knacker tot war. In aller Liebe, in aller Liebe. Als er erlöst war von Tara, hat Gott seine Grenzen erweitert. Er weitet seinen Horizont. Er wird ein Segen und er wird ein gesegneter Gottes. Und die Frage ist, bist du schon von deinem Tara erlöst? Was der auch immer sein mag. Um den vollen Segen Gottes zu erreichen, muss Abraham radikal sich von der väterlichen Lebensweise trennen. Er ist nicht fertig hier, aber ist schon ein ganz großer Schritt passiert in seinem Leben. Und mit der Bekehrung und einer Heiligung. Weißt du, wenn der Tara tot ist, das ist schon eine ganz gewaltige Heiligung. Jetzt geht's endlich wie immer so ein Ruck weiter. Ein Ruck geht durch das ganze Haus, durch die ganze Familie. Und jetzt geht's ein Stückchen weiter. Aber da ist immer noch die alte Natur noch da. Da sind noch so viele Wurzeln da von der alten Familie. Und das bedeutet jetzt äußerer und innerer Umzug. Er löst sich von dem bisherigen, von der ganzen Verwandtschaft. Jetzt lässt er Haran zurück. Jetzt lässt er den ganzen Götzendienst und Götzenkult zurück und die ganzen Gräuelsünder seinen Väter und alles dämonische Zeug. Jetzt kann ich endlich mal weitergehen. Ich will dich segnen, hat Gott gesagt. Und er kam aus dem Götzenhaus. Das Haus von Tara und Nahor war ein besessenes Haus, ein götzendienerisches Haus. Deshalb wollte Gott unbedingt den Abraham raus aus dieser Gesellschaft. In Josua Kapitel 24, Vers 2, Gott sagt zu Israel, und so sagt der Herr, der Gott Israels, eure Väter wohnten jenseits des Stromes, Tara, Abraham, Nahors Vater, und dienten anderen Göttern. Das waren keine, die wollten schon das Richtige, aber unter falschen Vorzeichen. Seine Vorfahren dienten der Sünde, der Hurerei und der Unmoral, den Fruchtbarkeitskulten, dem Materialismus, dem Geiz. Und sie dachten, sie könnten über Gott verfügen. Das war der Glaube der Babylonier. Und dann heißt es, Josua 24, Vers 3 weiter, und dann nahm ich euren Vater Abraham jenseits des Stroms und ließ ihn auswandern. Gott lässt dich auswandern. Gott lässt dich aus diesen ganzen Netzwerken raus. Aber erst nachdem der Tara tot war. Du bist verantwortlich für deine Erlösung. Ob du weiterkommst oder nicht und wie weit du kommst. Und vielleicht verbringst du noch ein Jahrzehnt und zwei Jahrzehnten in Haran, in der Oase dort. Du bist verantwortlich für deine Heilung, ob du es glaubst oder nicht. Für deine Befreiung, deinen Segen, deine Heiligung, deine Gesundheit, deine Errettung, die Errettung deines Hauses. Glaube an den Herrn Jesus Christus. Und das nicht nur mit dem Kopf und für wahr halten, sondern wirklich mit dem Herzen. So du mit dem Herzen glaubst, wird dein Haus gerettet. Du bist erst erlöst, wenn du die Erlösung anfängst auszuleben, zu verwirklichen, umzusetzen, zu realisieren. Gott hat ein Ziel für dein Leben vorgegeben. Und das ist das gelobte Land, Kanaan. Und jetzt musst du auf das Ziel zugehen und dich nicht aufhalten zu lassen. Du hast manchmal vielleicht ganz gut angefangen, aber dann kommen diese Juden bei den Galatern. Wer hat euch aufgehalten? Ihr müsst euch beschneiden lassen. Wiederholt man das Alte zurück. Und das ist unser Verhängnis, wenn wir wieder anfangen mit der alten Religion. Aber weißt du, jetzt müssen wir wieder in die Kirche eintreten. Wir sind jetzt fromm. Und ich bin entsetzt manchmal. Manche Leute erleben die Erfüllung mit dem Heiligen Geist, werden wieder getauft hier und dann treten sie wieder in die katholische Kirche ein. Das, was sie einmal ausgespuckt haben, das fressen sie wieder. Und haben nichts gelernt. Und das ist, wie man aufgehalten wird. Man geht zurück und man wundert sich, dass dann mit einem mehr bergab geht als bergauf. Da kommen Krankheit und Seuchen und Probleme und Schwierigkeiten. Die sollen vorwärts gehen und nicht rückwärts. Der Hund frisst, steht in meiner Bibel einmal, der Hund frisst, was er ausgespuckt hat. Und viele sind Hunde. Und die Bibel sagt, draußen werden die Hunde sein, nicht im Reich Gottes. Erlösung. Mein Anteil an der Erlösung ist meine Botschaft. Seid ihr noch da? Ist okay, habt ihr mich noch lieb? Okay, bleib für eine Weile da. Du musst also kündigen dem Feind. Gott führt dich, aber du musst kündigen. Du musst diese Kündigung schreiben, unterschreiben. Und Gott sagt, ich will dich weiterbringen. Und du musst diese alten Hypotheken von deinen Vorfahren abhaken. Auf Golgatha ist alles vollbracht, die Erlösung ist zur Realität geworden, der Sieg ist errungen, der Starke ist gebunden, aber jetzt musst du das Gefängnis verlassen. Der Tara ist tot. Aber das ist alles Theorie. Jetzt muss es Praxis werden. Wie geht es weiter, diese Praxis? Abraham riss sich von Haran los. Es war nicht leicht, alles. Das war so ähnlich wie Lot in Sodom. Alles wunderbar geordnet, gesellschaftlich guten Stand gehabt dort. Er warf die Götter seiner Väter weg und fing ganz von vorne an, weiter zu ziehen. Und da heißt es in 1. Mose 12, Vers 4, da zog Abraham aus, wie ihm der Herr gesagt hatte. Das ist gut, aber der nächste Satz ist furchtbar. Du siehst, im nächsten Satz hat er nicht begriffen, was Gott ihm sagen wollte. 1. Mose 12, Vers 4, da zog Abraham aus, wie ihm der Herr gesagt hatte, und Lot zog mit ihm. Lot war der Neffe von Tara, der Nachkomme von Tara. Und Lot zog mit. Du sollst nicht für möglich halten. Du bist erlöst und du erlaubst den Lot mitzuziehen. Abraham war 75 Jahre alt, als er aus Haran auszog. Er nahm Lot mit sich. Wieder tat er nicht, was Gott ihm befohlen hatte. Löse dich aus deiner Freundschaft und deiner Verwandtschaft. Lot zog mit. Das ist, so klebt die Sünde an. Versteht ihr mich, was ich meine? Also den Jungen kann man nicht allein lassen. Und ich habe mir überlegt, warum hat er den Lot mitgenommen? Er hat ja selber keine Kinder gehabt. Sarah war auch schon 65 und so weiter. Hat er gedacht, guck mal, vielleicht wird Lot mein Neffe, vielleicht wird der mal der Erbe alles. Und so weiter. Bevor ich dem Eliezer, meinem Knecht, das alles vererbe, soll es lieber in Verwandtschaft bleiben. Soll es in der Familie das ganze Vermögen bleiben. Weißt du, wir denken manchmal logisch und menschlich und nehmen Lot mit. Und er tat, was der Herr gesagt hat, aber er nahm Lot mit. Nimm es noch was mit. Ja, aber vielleicht brauche ich den Lot noch. Ich brauche doch irgendjemand aus der Familie. Wieder hat er sich von seiner Verwandtschaft nicht gelöst. Denn Lot, Taras Enkel, der ist mitgezogen. Wieder belastet es sich mit familiären Bindungen. Du siehst also ausgezogen, bekehrt und wieder holt er was mit. Lot hatte keine Verheißung, auch keinen Auftrag Gottes. Und es ist gefährlich, Leute mitzunehmen, die Gott nicht dir anvertraut hat. Lot. Und Lot nahm er mit. Lot hatte keine Salbung, Lot hatte keinen Segen gehabt, Lot hat keinen Auftrag gehabt, Lot hat keine Sendung gehabt. Und so einen Menschen mitzunehmen, ist gefährlich. Und das wirst du sehen, später rächt sich das sehr bitter und Abraham muss sehr bitter bezahlen, sehr teuer bezahlen. Und hier sind die ganzen Konfliktherde vorprogrammiert. Er nahm Lot mit. In 1. Mose 13, Vers 5 bis 7, da heißt es, Lot aber, der mit Abraham zog, der hatte auch Schafe und Rinder und Hütten. Und das Land konnte es nicht ertragen, dass sie beieinander wohnten. Denn ihre Habe war so groß und sie konnten nicht beieinander wohnen. Und es war immer Zank zwischen den Hirten über Abrahams Vieh und zwischen den Hirten über Lots Vieh. Du siehst, wo die Probleme herkamen, weil er Lot mitgenommen hat. Lot hatte auch Schafe und Vieh und Herden und so weiter. Das ist die Ursache für viele Konflikte und Probleme, weil man sich nicht richtig gelöst hat, weil immer menschlich gedacht hat oder so sympathisch oder nach der Sympathie gegangen ist womöglich, weil Abraham nicht radikal genug war und sich nicht radikal trennte. Deshalb hat er Konflikte. Und deine Konflikte sind auch vorprogrammiert, wenn du dich nicht radikal trennst. Alle Brücken abbrechen. Er konnte mit Gott nicht Schritt halten, wie er sollte, weil er noch vererbte Bindungen hatte. Lot war nicht ungläubig, er war auch nicht böse, er war sogar fromm. Vom Lot heißt es einmal, er war ein frommer Mann, der vielen Sodom leiden musste, ein gerechter Mann und dergleichen. Aber Lot war innen drin doch ein mehr gehörte zu der Familie, gehörte nicht in der Sippe von Abraham oder was Gott mit Abraham vorhatte, die Geschichte. Lot war zwar gerecht, aber er war ein Materialist. Er hat sogar Blutschande, war offen für Blutschande, 1. Mose 19, Vers 30, 8 bis 38. Er war unentschlossen Gott gegenüber, als Gott ihn rief und sagte, Lot, du musst den ganzen Weg gehen. Was macht unser Herr Lot? Er sagt, aber Herr, bitte verzeih mir, ich bin so ein alter Mann, auch wieder Zauderer. Ich kann nicht aufs Gebirge, lass mich lieber nach Soa gehen. Das ist auch wieder, der Geist steckt in der Sippe drin. Und Abraham sollte sich und musste sich von diesem Dämon vom Vater Tara trennen. Weißt du, es ist nicht unbedingt okkultes Zeug, nein, schon der Geist der väterlichen Lebensweise, Zauderer. 1. Mose 19, Vers 17 bis 18, ich kann nicht so schnell laufen. Herr, ich möchte lieber ins Gebirge dort. Und der Zank und der ganze Streit, der war da, weil das Land war nicht für Abraham, nicht für Lot verheißen, das Land war für Abraham verheißen und nicht für jemand anders. Gefälligkeiten und Kompromisse zahlen sich nicht aus. Und wenn wir Lot noch in unserem Leben dulden, haben wir früher oder später schmerzliche Erfahrungen. Nicht vom Lot, aber von den Hirten, von dem Vieh, von den Dingen, von dem Stoff, was da ist. Ich weiß nicht, was Abraham bewogen hat, Lot mitzunehmen, aber es können menschliche Überlegungen sein. Lot war vielleicht so eine Hintertüre für Abraham, vielleicht gehe ich, vielleicht verlasse ich mich drauf und so weiter. Aber das brachte sein Leben unter Bann. Das Leben. Lot in seiner Familie brachte einen Bann über Abraham. Und wo fand dieser Konflikt statt? 1. Mose 13, Vers 3. Und es kam auf seinen Nomadenzügen vom Süden bis nach Bethel, bis zu dem Ort, das Zelt dort aufgestellt wurde, zwischen Bethel und Ai, und die Stätte des Altars, welchen er in der ersten Zeit gemacht hatte, also Abraham. Und er selbst rief den Namen des Herrn an. Und Gott hat nicht zum Abraham geredet. Du siehst also, wenn du Gott nicht ganz gehorchst, gehorcht Gott dir auch nicht. Hat Gott nicht zu Abraham geredet. Dieser Konflikt fand statt. Er hat öffentlich ein Altar gebaut zwischen Bethel und Ai. Und da war Lot dabei. Und er brachte Brandopfer, rief den Herrn an. Und der Herr hat nicht zu ihm geredet. Und weißt du, wie Gott zu ihm geredet hat? Es entstand ein Streit. Das war die Antwort auf das Gebet. Der rief zum Herrn an. Der brachte Gott ein Brandopfer, aber der Herr hat ihm nicht geantwortet, sondern als nächstes Vers 5 und 7, 1. Mose 13, es entstand ein Streit zwischen den Hirten Abrahams und Lots. Und das ist auch ein Reden Gottes. Konflikte sind auch ein Reden Gottes. Du bist nicht ganz gelöst, mein Freund, von der Sippe des Tara. Du wirst noch nicht gelöst. Und wir sollten auf diese Konflikte achten, dieser Streit. Und dann sagt Abraham, du, ist es besser, wir trennen uns. Es ist besser, wir trennen uns, du gehst links und ich gehe rechts und so weiter. Und dann begann, und erst nachdem er sich getrennt hatte, Vers 8 bis 11, nachdem Abraham sich von Lot getrennt hatte, begann Gott wieder zu ihm zu reden. Und da kommt der Engel des Herrn zu Abraham und sagt, was er vorhat mit Sodom und Gomorra. Erst dann bekommt er wieder Offenbarung über die Zukunft. Erst dann wirkt der Herr. Geschwister, Erlösung hat seinen Preis. Und ich will nur aufzeigen, was mir groß geworden ist bei der Betrachtung hier über das Leben von Abraham. Da kommt ein Streit, ein Zwiespalt. Oft ist eine Trennung nötig, damit es weitergeht. Weißt du, wir sollten aufhören mit diesem Süßraspeln und süßen Evangelium. Also wir müssen alle lieben, alle aufnehmen, allen sympathisch sein, allen nett sein. Nein, das kannst du nicht allen. Wenn Gott nicht einverstanden ist, diese Leute kannst du nicht mitnehmen. Die haben in deinem Leben nichts zu suchen. Und das ist, was die Konflikte bereitet, die Leute, die in deinem Leben nichts zu suchen haben. Und Gott begann neu zu ihm zu reden, nachdem er sich getrennt hatte, nachdem er den Lot nach Sodom ziehen ließ. Und dann lese ich 1. Mose 13, Vers 14 bis 17. Und der Herr sprach zu Abraham, nachdem er sich von Lot getrennt hatte. Schwarz auf weiß. Jetzt konnte er ihm das Land zeigen, das er ihm geben sollte. Vorher hat er ihm das Land gar nicht gezeigt. Stell dir mal vor, was wäre passiert, wenn er das Land vorher gezeigt hätte, dann wäre der Lot neidisch geworden und sagte, nein, ich bleibe bei dir. Aber erst nachdem er sie getrennt hatte, konnte Gott ihn weiterführen. Schau, das ganze Land, das du siehst, das will ich dir geben und deinem Nachkommen. Mache dich auf und durchziehe das Land. Wie herrlich ist es, wenn wir radikal sind, Gott erweitert unsere Grenzen. In aller Liebe. Nach der Trennung von allem Unguten begann die ganze Fülle, der ganze Segen, begannen die Verheißungen zu greifen und zu wirken. Und du fragst dich vielleicht, warum komme ich nicht weiter in meinem Leben? Warum stagniert alles bei mir? Warum passiert bei mir nichts? Warum greift Gott nicht ein? Warum hört er meine Gebete nicht? Ich bringe doch Opfer und. Abraham brachte ein Brandopfer und es ist nichts passiert, weil Lot noch dazwischen stand. Zwischen Ai und Bethel. In Jeremia Kapitel 6, Vers 16, so spricht der Herr, tretet auf die Wege und schaut und fragt nach dem vorigen Weg, welches der gute Weg ist und wandelt darin, so werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Also wir müssen schon fragen, warum ist das so? Du kannst vom Lot äußerlich getrennt und gelöst sein. Jetzt komme ich noch mal, es geht noch eine Stufe weiter. Du siehst, die ganzen Probleme im Hause Abrahams, Isaaks und Jakobs sind, weil die Sippe nicht gelöst ist. Sind ausgezogen aus Ur in Chaldea, ja, aber nicht ganz. Vielleicht nur 3/4, vielleicht nur 90%, vielleicht nur 95%, vielleicht nur 99%. Aber es reicht nicht aus. Weißt du, die Probleme, wenn wir nicht sie lösen, wenn wir uns nicht radikal von diesen Sachen trennen, haben wir große Probleme. Unsere Familien leiden darunter, wenn wir nicht einen klaren Weg gehen. Wir wundern uns, warum unsere Kinder nicht den Weg Gottes gehen, unsere Familien nicht den Weg Gottes gehen. Und unsere Nachkommen nicht den Weg Gottes gehen, unsere Mitmenschen nicht den Weg Gottes gehen, warum sie mit uns nichts vielleicht womöglich zu tun haben wollen, das hat seine Ursachen, weil wir nicht radikal genug mit Gott sind. Wo holt Abraham für Isaak seine Frau? Aus Mesopotamien. Und geh und hol dir Rebekka. Weißt du, ist alles lieb und nett und gut. Vom Esau lese ich, dass Esau von den Leuten die Frau aus dem Land nahm. Und Esau ist ein gesegneter Mann. Von Esau höre ich keinen Trouble, keine Probleme, keine Schwierigkeiten. Aber im Hause Isaaks und Jakobs ein Problem nach dem anderen. Und wir fragen uns, warum. Vielleicht musst du ein bisschen umdenken. Rebekka war die Urenkelin von Tara. Und Rebekka hat die Familie so in Schwierigkeiten gebracht, hat sogar gelehrt zu lügen. Denn Jakob, verkleide dich, verstell dich, ich bin Jakob. Nein, ich bin Esau. Und so weiter. Und Rebekka hat Jakob zum Lügen gebracht, verzögert sogar den Plan Gottes. Auch wieder der Geist der Verzögerung. Tara, der Zögerer. Was macht und wohin schickt Rebekka ihren armen Jakob? Zum Onkel Laban, nach Mesopotamien. Weißt du, die sind nicht gelöst. Zieh aus deiner Verwandtschaft, zieh aus deiner Freundschaft, zieh aus dem ganzen Netzwerk. Aber immer wieder zurück. Das sind alles Nachkommen des Tara. Und die kommen aus diesem Teufelskreis nicht raus. Und was passiert? Die Rahel, die liebste Frau von Jakob, die nimmt die Götzen des Vaters Laban mit, versteckt unter ihrem Sattel. Und dann redet Jakob dummes Zeug. Bei wem der Götze gefunden wird, der soll des Todes sterben. Dass Rahel frühzeitig gestorben ist, liegt es nur daran, weil er einen Fluch ausgesprochen hat und weil er sich vom Fluch nicht gelöst hat. Bei wem der Götze gefunden wird, im Sattel hat die Rahel sicherheitshalber noch ihren Hausgötzen mitgenommen. Du siehst also, was die Ursachen für die Geschichten sind, für Unglück und Leid und Zerrissenheit und Spannungen in Familien und Stress in den Familien, wenn man nicht eine ganze Sache mit Gott macht. Die Sünden der Väter, die väterliche Lebensweise rächt sich an Kindern und Kindeskinder. Jahrzehnte später steht Jakob selber zwischen Ai und Bethel, da wo sein Großvater Abraham einmal stand und sich von Lot trennte. Da steht er mal dazwischen und ich lese in 1. Mose 35, 2 bis 3. Da sprach Jakob zu seinem ganzen Haus und zu allen, die mit ihm waren, tut von euch die fremden Götter. Da, wo er sich vom Lot trennte, tut von euch die fremden Götter, so unter euch sind, und reinigt euch und ändert eure Kleider und lasst uns auf sein und gen Bethel ziehen, denn ich da selbst dem Herrn ein Altar, dem Gott, der mich erhört hat, bauen möchte, der meine Trübsal gesehen hat, als ich auf dem Weg hier ausgezogen bin und so weiter. Tut die fremden Götter weg. Da beginnt Gott erst neu zu wirken, als er sich hier in Bethel reinigt und heiligt. Und sich von den Göttern von Mesopotamien trennt. Von den Götzen, von dem ganzen Götzenkult. Du siehst die Sünden bis zweite und dritte und womöglich vielleicht ins vierte Glied. Und hier ist die vierte Generation. Tut von euch die fremden Götter. Kleiderwechsel, Garderobenwechsel. Und jetzt beginnt Gott was Neues. In 1. Kolosser Kapitel 3, Vers 8. Nun leget ab von euch. Und hier sagt Jakob, tut von euch diese fremden Götter. Und was soll man ablegen? Zorn, Kolosser 3, Vers 8 und 9. Zorn, Streit, Zank, Zwitter, Grimm, Bosheit, Lästerung, schandbare Worte. Lügt nicht untereinander, zieht den alten Menschen mit seinen ganzen Werken an. Und erst dann, nachdem man ausgezogen ist, bis auf Unterwäsche, erst wenn man ausgezogen ist, dann zieht an den neuen Menschen. Warum steht an erster Stelle Zorn und Streit und Zank? Streit ist ein Generationsfluch. Manche Familien sind so zerstritten, da regiert regelrecht der Zankteufel schon seit Generationen. Man hadert miteinander, man spricht nicht miteinander, man geht einander aus dem Weg. Streit, Zorn. Und es geht so unterschwellig, da ist man gereizt ständig in Überlaune und Arglist. Bissigkeit. Zorn, Streit, Zwitter. Gott hat mir gezeigt, Bissigkeit ist ein Generationsfluch. Löst euch davon, legt ab, sagt die Bibel. Kratzige Menschen, rechthaberische Menschen, streitsüchtige Menschen, die immer auf ihr Recht pochen und ihr Recht fordern, die diskutieren ständig und pochen da auf ihr Recht, gehen schnell auf die Barrikaden, erörtern gerne, Streitgespräche bekommen, sich leicht in die Haare oder in die Wolle, je nachdem, was das sind, brechen schnell Verbindungen ab, Freundschaften und so weiter. Das alles hat mit Zorn zu tun. Oder Bissigkeit. Leget ab. Sie verteidigen sich gerne, haben natürlich immer recht, das letzte Wort. Sie bewerfen sich leicht mit anderen, entfesseln leicht Streit. Löst euch nicht ab, den Zorn, die Zwietracht, den Streit. Sie sind dickköpfig, sind Eifer und Fanatiker. Streitsucht wird oft über Generationen weitergegeben, weiter vererbt. Sieht aus den alten Menschen, ist meine Botschaft. Also mein Teil an der Erlösung. Ich habe genug zu tun, bis ich fertig bin. Ich dachte als junger Christ, Mensch, jetzt bist du getauft, geisterfüllt, bekehrt, Sünden sind vergeben. Jetzt wartest du nur noch auf den Heiland. Herr Jesus, komme bald. Ich habe zeitlang so verrückt gebetet, Heiland, komme bald. Ich warte auf deine Wiederkunft und alles nur noch auf der Entrückung. Wann findet die Entrückung statt? Das war meine große Frage. Aber ich bin heute eigentlich froh, dass die Entrückung nicht stattgefunden hat und dass Gott Gnade geschenkt hat. Das ist auch Gnade, dass Jesus bis heute noch nicht gekommen ist. Ich konnte noch an mir arbeiten. Und ich bin sicher, der Herr hat noch so viel an dir und an mir, an uns allen noch zu tun. Wir sind noch nicht fertig. Und wo Gott uns aufdeckt und zeigt, es war nur Labern und die Geschichte mit Jakob geht noch ein Stückchen weiter. Die Bibel spricht, dass diese Flüche, dieses Verderbte, diese väterliche Lebensweise abgelegt werden muss, was es auch immer ist. Esau, und ich sehe, bei Esau ging es ja weiter. Weißt du, die Sünde steckt im Blut. Die Sünde steckt im Blut. Deshalb, Taufwasser, das mag recht und gut sein, aber das Blut ist stärker als Wasser. Wir sind getauft. Die Bibel sagt, und haltet euch dafür, dass ihr der Sünde gestorben seid. Ich muss mich ständig halten, Herr Matthäus gibt es nicht mehr. Der Herr Matthäus ist tot. Der Herr Matthäus existiert nicht mehr. Der Herr Matthäus hat nichts mehr zu sagen. Auf den Herrn Matthäus müsst ihr nicht mehr hören. Das muss ich vorstellen. Das ist es. Der alte Mensch. Und haltet euch dafür, dass ihr der Sünde gestorben seid. Mich gibt es nicht mehr. Und leben wir so, dass es uns gar nicht mehr gibt? Blut ist stärker als Wasser. Und ich sehe, Esau hasst den Jakob. Aus welchen Gründen auch immer. Jakob war auch ein Schwindler und kein Heiliger. Esau hasst den Jakob. Und das geht wie eine rote Linie, bis Jesus gekommen ist. Haman war ein Edomiter, ein Nachkomme Esaus. Herodes, der Jesus umbringen wollte in Bethlehem, war ein Edomiter, ein Nachkomme Esaus. Du siehst also, der Hass vererbt sich im Blut, bis Jesus gekommen ist. Und wenn wir das nicht lösen, diese Aversion, so Familienstreit, deshalb habe ich gesagt Familienstreit, diese Bissigkeit, diese Spannung, du hast Frieden, aber wie sieht es mit dir innen drin aus? Du musst die Werke des Teufels ablegen. Zorn, Grimm, Bosheit, Lästerung, schandbare Worte, Lüge, Heuchelei, etc. Den alten Menschen ausziehen, diese alten Klamotten. So wie damals das Land Abraham und Lot nicht ertragen konnte. So kann das Alte in dir, diese ungelösten Dinge können deine Seele, dein Geist und dein Leib nicht ertragen. Du musst dich vom Lot trennen und höre auf, deine Kinder nach Mesopotamien zu schicken. Dort ihre Partner zu suchen. Da, wo Gott dich rausgeführt hat, geh in die Kirche, katholisch, evangelisch, was weiß ich alles. Da, wo Gott dich rausgeführt hat, such deinen Partner. Das war Fehler, was Abraham getan hat. Was später Rebekka getan hat, zum Labern zu schicken. Der Jakob, 21 Jahre seines Lebens waren vertrödelt, nur weil er am falschen Ort war. Gott hätte ganz was anderes vielleicht aus seinem Leben machen müssen, aber Gott muss die Geschichte aufarbeiten. Weißt du, man kann böse sein auf Esau und Rebekka und Isaac waren böse, dass er die Frauen des Landes genommen hat. Aber ich lese von Esau nicht die Konflikte, die er hatte. Er hatte anderen Konflikt, andere Probleme. Jeder Mensch hat seine eigenen Probleme. Der Esau ist anders gelagert gewesen. Es ist interessant, was Gott sagt hier, wenn wir nicht das tun, was er uns geboten hat, wenn wir uns nicht lösen. Die Geschichte von Ai, nachdem Jericho gefallen ist, da haben sie gedacht, es geht alles so einfach, der Herr ist mit uns, Halleluja, wir haben den Sieg, nur um die Mauer marschieren und der Herr gibt schon den Sieg und den Durchbruch und die Herrlichkeit und. Und dann marschieren sie und dann versündigt sich jemand in Ai, der Aachen, der vergreift sich. In Josua Kapitel 7, Vers 10 heißt es, Wir Kinder Israel können nicht stehen vor den Feinden, sondern müssen ihren Feinden den Rücken kehren, denn über euer Leben oder über Israel ist ein Bann. Die Frage ist, ist über unserem Leben irgendwo noch ein Bann? Über Israel war ein Bann. Ihr könnt nicht stehen, die Feinde werden euch davon jagen, die Feinde werden euch Probleme machen, ihr werdet Ärger haben, bis geht nicht mehr. Und Gott sagt weiter, Josua 7, Vers 10 bis 13, ich werde hinfort nicht mit euch sein, wo ihr nicht den Bann aus eurer Mitte vertilgt. Denn also sagt der Herr, stehe auf und heilige das Volk. Es ist ein Bann unter euch, darum kannst du nicht stehen vor deinen Feinden, bis der Bann nicht von euch hinweggetan wurde. Du wirst Niederlagen, Misserfolge über Misserfolge haben, solange ein Bann in deinem Leben ist. Es wird nichts gelingen, Ärger und Schwierigkeiten sind vorprogrammiert. Der Feind wird dich überwältigen und du wunderst dich, warum habe ich nur Trouble? Warum? Weshalb? Immer nur Reibereien, warum leide ich? Warum werde ich nicht geheilt? Warum eitert alles bei mir? Warum hilft mir Gott nicht? Ich bete und schreie und faste und bringe Brandopfer und Dankopfer und alles Mögliche. Und die Bibel sagt hier ganz klar, sorge dafür, lieber Josua, dass der Bann beseitigt wird. Dieser Bann muss beseitigt werden, dann geht es wieder weiter. Der Bann muss gebrochen werden, ob jetzt der vererbte Bann, ob es eigene Sünden sind, ob Kollektivschuld ist oder Tradition oder wie hier beim Abraham, dass er nicht ganz den Weg gemacht hat oder durch Verführung wie Rebekka, wie der Bann auch immer gekommen ist, diese ganzen Generationsflüche in einem Kapitel für sich selbst, habe nicht die Zeit dafür heute Abend. Aber diese ganzen Generationsflüche treten gewöhnlich auf dreierlei Art und Weise in Erscheinung, in Verfluchung, im Fehlverhalten und in Bindungen, dass man nicht loskommt. Ich will, aber ich kann es nicht. Ich, elender Mensch, das ist das, was Paulus betet. Und sie wirken immer im gleichen Fehlverhalten aus, wie sich, die wiederholen sich wie bei den Vorfahren, geht immer weiter, die gleichen Sünden, gleiche Schuldgefühle, die gleichen Süchte, die gleichen Probleme, die gleichen Ängste, die gleichen Krankheiten womöglich auch noch, was der Opa und Großopa hatte, die gleiche Versklavung, man zieht immer nach Mesopotamien, immer die gleiche Richtung, hier, ob jetzt Isaac ist, ob jetzt Rebekka ist, immer die gleiche Richtung, sucht dort eine Frau, die gleichen Krisen, die gleichen Blockaden. Weißt du, was die Bibel sagt? Kehrt aus den alten Sauerteig. Jesus sagt, und ein Krümel Sauerteig durchsäuert den ganzen Teig. Ein Krümel. Und du wunderst dich, irgendwo ist noch ein Krümel übrig geblieben. Und solange nicht irgendwo der letzte Krümel aus dem Teig entfernt wurde, kannst du nicht Passa feiern, kannst nicht Erlösung feiern. Erlösung ist ein Fest der ungesäuerten Brote. Das heißt also, die ganze Familie, wenn die Juden Passa feiern, da versteckt die Mutter irgendwo einen Krümel Sauerteig und die ganze Familie muss den Krümel suchen und die können erst Passa feiern, wenn der letzte Krümel, der versteckt wurde, zum Haus gefunden wurde. Du kannst Erlösung erst richtig feiern, Passa erst richtig feiern, Auszug aus Ägypten, aus der Welt erst richtig feiern, wenn der letzte Krümel in deinem Leben gefunden wirst. Und im jüdischen Haus, müssen wir mal angucken, wenn die Juden so Passa feiern, da liegen die alle auf dem Boden, die kommen überall, gucken da, wo ein Krümel sein könnte. Es darf kein Krümel vom Sauerteig im Haus sein. Generationsflüche haben immer etwas mit Sippenhaft zu tun und immer wieder treffen Menschen manchmal sogar Unschuldige, die können nichts dafür, weil die müssen aufräumen in ihrem Leben. Jeder muss in seinem Leben aufräumen, früher oder später. Jeder wird gefordert, seine eigene Entscheidung zu treffen. Die Verletzungen, die in deinem Leben irgendwo waren. Weißt du, du schneidest irgendwo so einen Kerben im Baum und wenn der Baum wächst, wird der Kerbe, dieser Einschnitt immer größer und so weiter. Und im Alter ist es nachher riesengroß. Und deshalb sind das auch das alles, was du vererbt hast, so wichtig, dass das in deinem Leben alles aufgeräumt und aufgearbeitet wird. Und erst wenn dieser Bann gebrochen ist, Josua, dann geht es wieder weiter. In Josua 7, Vers 1, aber die Kinder Israel vergriffen sich an dem Verbannten, dem Achan hat es getan, und dass er etwas von diesem Verbannten nahm, da ergrimmte der Zorn des Herrn über die Kinder Israel. Obwohl eigentlich, das war so eine Laune von Josua, eigentlich, wie hat Josua die Stadt Ai verflucht? Er hat gesagt, der Herr ist mit uns und niemand nimmt von dieser Stadt was. Und was hat doch der Achan genommen? einen babylonischen Mantel. Auch wieder Babylon, Mesopotamien. Auch wieder die alte Welt, wo die alle herkommen. Und du siehst, er vergriff sich wieder an der Tradition. Babylonischen Mantel. Ach, das ist doch so ein schöner, gestickter Mantel, so vergoldet und ein paar silberne Knöpfe da drauf. Und so weiter. Er hat sich an diesem babylonischen Mantel vergriffen. Mantel heißt Berufung, Mantel heißt Dienst. Weißt du, im Mantel erscheint man so als König, Prinz und Prinzessin oder Priester, Talar. Er hat sich wieder an diesem Mantel vergriffen. An was vergreifst du dich? Und Josua hat gesagt, nein, rührt nichts an, das ist alles dahingegeben. Und was Gott einmal dahingegeben hat, brauchen wir es nicht mehr. Und wir sollen auch nicht mehr danach fragen. Und erst als der Bann beseitigt war, konnte die Stadt eingenommen werden. Und du musst dich fragen, mit was habe ich mich eingelassen? Wofür öffne ich mich? Wo ist noch dieser Krümel Sauerteig da im Raum? Wo liegt etwas? Ich habe mal einen Abendmahlsgottesdienst gehabt, das war so merkwürdig, das ist in Heilbronn, und das habe ich noch nie sowas erlebt. Wir haben Befreiungsdienst in der Gemeinde, wir beten für eine besessene Frau und wir kämpfen, wir schwitzen schon, wir sind zu dritt oder zu viert in diesem Raum und der Teufel geht nicht raus. Und dann schreit der Dämon noch, ich gehe nicht raus, ich gehe nicht raus, ich gehe nicht raus, ich gehe nicht raus. Und dann liegt diese Person auf dem Boden und zappelt. Und ich gehe nicht raus, ich gehe nicht raus, ich gehe nicht raus. Und ich habe gesagt, das reicht mir, mir reicht es jetzt eigentlich. Ich knie mich hin und fange mich an und halte den Kopf fest und sage, und du gehst raus. Und er sagt, ich gehe nicht raus, ich gehe nicht raus. Und dann wimmelt, fängt an, dieser Dämon zu winseln. Ich gehe nicht raus, ich gehe nicht raus. Und ich sage, warum gehst du nicht raus? Hier ist Fleisch. Überlegt einmal. Was der sagt, hier ist Fleisch. Und wir haben Versammlungssaal, das ist keine Metzgerei gewesen, nichts. Und wir haben auch dort kaum gegessen. Und dann sage ich, das gibt's nicht, das kann doch hier kein Fleisch sein. Und was finde ich? Ein Krümel, wir haben Abendmahl gefeiert, Sonntag davor, und da war ein Krümel von den Matzen. Und ich nehme diesen Krümel von Matzen und gehe auf diese Frau zu und leg auf die Stirn und sage, im Namen des Herrn. Und ich habe noch nicht mal mein Gebet fertig gesprochen, die Dämonen sind ausgefahren und gestunken hat das Zeug wieder wie die Pest. Nach Schwefel. Wir haben gelüftet, Parfüm gespreut, nichts da, verstehst du? Also bis diese ganzen Dämonen gestanden raus. Aber du siehst, die Dämonen wissen mehr über Abendmahl Bescheid als manche Christen. Die Teufel wissen ganz genau, was so ein Krümel-Sauerteig bewirkt oder Krümel-Matzen bewirkt. So ein Rest, der weiß ganz genau. Und ich gehe nicht raus, da ist Fleisch. Ich gehe nicht raus, da ist Fleisch. Geschwister, wir müssen auf die Kleinigkeiten achten. Erlösung ist, dass wir mit den Kleinigkeiten uns anlegen. Die großen Sünden, die sind vergeben durch die Gnade und Barmherzigkeit Gottes, aber die Kleinigkeiten. Und was sagt Jesus? Die Füchse, die kleinen Füchse sind es, die den Weinberg verderben. Die kleinen Füchse, nicht die Elefanten. In einem Weinberg kommt kein Elefant, aber die kleinen Füchse, die graben alles um. So, der Bann muss gebrochen werden. Was wir tun können und müssen und sollen, das tut Gott nicht für uns. Schmeißt die raus, den Buddha. Schmeiß raus die Maria, schmeiß raus das, was nicht taugt, was besprochen ist, 6., 7. Buch Moses, die ganzen Zauberbücher, die ganzen Glückszeichen, die ganzen besprochenen Steine oder was es auch immer ist, dann Hokuspokus, da ist eine ganze Menge, was so gibt, schmeiß die raus und du wirst Freude haben, du wirst Frieden haben. So viele Leute sind unter dem Bann, da können 1000 Leute kommen, dein Zimmer da, deine Wohnung reinigen. Weißt du, deine Wohnung kann gereinigt sein, aber wie ist es mit deinem Herzen? Die Bitterkeit und hier leget ab den Zorn, dass du nicht mehr ärgerst, nicht mehr aus dem Häuschen gehst, nicht mehr explodierst, nicht mehr aufregst. Zorn, lass das Wort Zorn zergehen, weil das als erstes steht, was der Apostel Paulus da erwähnt im Kolosserbrief. Leget ab den Zorn, dass du nicht mehr zornig bist, immer so süß, nett, lächelnd, freundlich bist, Liebe ausstrahlst, Zorn. Das ist, was dich auffrisst. Gott tut nur das, was wir nicht tun können. Und damit möchte ich mit diesem Gedanken zum Schluss kommen. Gott tut alles, was wir nicht tun können. Aber das, was wir tun können und sollen, das wird er uns nicht abnehmen. Du kannst beten, so viel du willst. Du musst dich vom Lot trennen. Du musst dich vom Laban trennen. Du musst dich von deinen Göttern trennen. Tu, was du sollst, und dann wird Gott das tun und vollenden, was er sich vorgenommen hat. Und dann geht's weiter, und dann redet Gott zu dir, und dann gibt's Offenbarung, und dann gibt's Salbung, und dann gibt's Segen, und der Segen fließt. Und du sollst gesegnet werden wie Abraham. Aber erst, tu mal. Bleib nicht auf einem halben Weg stecken, auch nicht einem Dreiviertelweg und nicht 80%. Lasst uns den Weg zu Ende gehen. Und lasst uns mal gucken, was in unserem Blut drin steckt. Halleluja. Was steckt in deinem Blut? Was für ein Virus? Was für eine Gene? Was für ein DNA? Was steckt in deinem Blut drin? Was ist noch vom Esau noch da drin, so Hass? Du hast vielleicht die Amerikaner, du hast vielleicht die Juden, du hast vielleicht die Deutschen, die Polen, die Russen. Da ist auch noch so viel drin. Weil vielleicht deine Vorfahren, hier, und ich möchte auch diese Dinge anschneiden, die haben vielleicht mal was für ein Hass wurde gegen die Juden und die Russen, die Bolschewiken, die Kommunisten. Was für ein Hass wurde auf die Gesellschaft dort im Osten gemacht und gehetzt. Und was für Hass wurde drüben im Osten auf die Amerikaner gerichtet. Die Amis da, Schenkis und so weiter. Weißt du, wir müssen all diese nationale Denken, all das muss aus unserem Herzen entfernt werden. Auch das ist, was der Teufel über Generationen vererbt. Gott hat uns zur Freiheit berufen, Halleluja. Dass wir alle Menschen lieben, dass alle uns sympathisch sind, ob sie uns passen oder nicht, ob sie krumme Nase haben, gerade Nase haben, Himmelfahrtsnase haben, welche Nase auch sie immer haben mögen, sie sind Kinder Gottes. Nach dem Ebenbild des Herrn geschaffen. Halleluja. Lasst uns aufstehen und lasst uns den Herrn fragen, was muss ich tun, um meine Erlösung heute einen Schritt wenigstens näher zu vollenden? Was ist mein Beitrag für meine Erlösung? Ich weiß nicht, was du tun musst. Ich weiß, was ich tun muss. Aber ich sage es dir nicht, was ich tun. Du musst selber herausfinden für dich, ganz persönlich, individuell, was ist mein Teil an meiner Erlösung noch? Paulus sagt, ich muss das vollenden, was Christus bei mir angefangen hat. Und Christus hat bei mir was angefangen, hat bei dir was angefangen, bei uns alles angefangen und so weiter. Und jetzt muss ich mitarbeiten, damit er auch der Vollender mit seiner Kraft und seiner Hilfe der Vollender in meinem Leben werde. Gott segne uns und schütze uns. Preis Gott. Vater, ich danke dir, dass du uns heute Abend segnest und dass du uns deinen Segen schenkst, deine Fülle, deine Herrlichkeit und dass du uns die Augen öffnest, wo uns noch ein Lot im Pelz sitzt, wo uns noch ein Tara im Pelz sitzt, wo uns noch irgendwas vom alten Wesen, noch von Mesopotamien, noch irgendwo uns immer wieder nach Mesopotamien zieht, nach Babylon zieht. Herr, du hast gesagt, geht aus von ihr, mein Volk, und wir möchten konsequent sein und geradeaus den Weg gehen, den du uns sagst, denn wir möchten die Gesegneten des Herrn sein. Und du hast gesagt, wenn wir dir folgen, dann sind wir die Gesegneten. Das Land ist gesegnet, alles, was wir tun, ist gesegnet. Und wir möchten alle Flüche und jeden Bann in unserem Leben brechen. Kannst du dazu Amen sagen? Jeden Bann und jeden Fluch brechen. Und ich möchte nichts, Herr Jesus, von diesem babylonischen Mantel oder von diesen babylonischen Stücke in meinem Leben haben. Ich möchte alles, was Babylon ist, loslassen in Jesu Namen. Halleluja. Herr, du zeigst uns, du deckst es auf, denn du möchtest uns ans Ziel bringen. Wir sind für die Herrlichkeit bestimmt. Preis Gott. Amen.